Jingle. Oh. Ja. Ich möchte mal eine Ausgabe hinkriegen und nicht gackeln.
Ja.
Okay, herzlich willkommen zu Fehlfarben Nummer 5. Ich bin Anke Gröner auf Twitter unter schlauerweise Anke Gröner und links von mir sitzt
der Felix, immer noch auf Twitter unter @SammyKufer zu finden, und links von mir sitzt
der Florian, auf Twitter ebenfalls vertreten unter @NewNifornication.
Und Anke hat jetzt schon einen Frosch im Hals, Moment. Ja. Super, das ging gut los. Wir haben uns zwei Ausstellungen angeguckt, über die wir sprechen möchten, beide im Haus der Kunst. Wir waren zuerst in Louise Bourgeois, Strukturen des Daseins, und das sind ihre Zellen, oder The Cells, ich glaube, unter dem englischen Begriff kennt man sie eher, aber weiß ich selber nicht. Die Ausstellung läuft noch bis 2. August, und danach haben wir uns noch Marc Leckey angeguckt mit seiner Ausstellung Als Ob, Es Ist, die läuft noch bis zum 31. Mai. Wir trinken heute, wie ihr schon gehört habt, wieder, und zwar österreichische Rotweine. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Wein an, bevor wir über Kunst reden.
Ja.
Yay! Okay, ein Rotwein. Also, oh mein Gott.
Ja,
wie schweres Zeug mir geworden.
Ordentlich Tannin, oder?
Ich rieche nur Alkohol. Ja, okay, gut.
Moment.
Ich bin schon wieder nach der Nase betrunken.
Oh, ich glaube, habe ich so ein bisschen ein Kirscharoma.
Was ist Kirsch? Sehr trocken. Aber schön.
Aber
Trockenkirsche, tick zu kalt.
Das ist ein leicht metallischen Abgang, oder?
Echt?
Ja. Du meinst, der schraubelt?
Ich finde den schon mal sehr, sehr gut.
Also Frucht finde ich gut, aber yeah. Abgang...
Doch, das ist meiner, der ist gut. Also nicht, dass es mein Wein sein
wird. Anke wünscht sich jetzt hier ihre.
Aber der schmeckt, den mag ich, der ist gut. Viel Frucht, viel Kirsch. Ach, herrlich. Ach,
Aber irgendwie so ein Fehlton.
Ja. Ach, Quatsch. Ich finde, wir sollten nicht über Kunst reden, wir sollten einfach nur noch Wein trinken. Finde ich gut. Ach. Okay, zurück zur Arbeit. Wir fangen mit Louise Bourgeois an. Ich glaube, viel muss man über sie gar nicht mehr sagen. Sie ist eine äußerst produktive Künstlerin, hat von 1911 bis 2010 gelebt, hat über 7 Jahrzehnte Kunst gemacht. Am bekanntesten ist vielleicht die Maman, dieses große Spinnentier, also die Mutter. Sie hat die Spinne ja als ein sehr positives Wesen aufgefasst. Auch die werden wir in der Ausstellung sehen. Was jetzt im Haus der Kunst zu sehen ist, sind, wie gesagt, die Cells. Also Zellen im Sinne von Körperzellen, im Sinne von wirklich Zelle als Raum. Also die Objekte, die wir gesehen haben, waren eben meistens Raum im Raum. Also Zellen aus Draht, aus Türen, da reden wir im Einzelnen noch drüber, in denen sich irgendwas abgespielt hat. In einige konnte man reingehen. Musste man sogar, genau. Ja. Ich glaube, das Wichtige an Louise Bourgeois ist einfach ihre Biografie, weil die in fast jedem Kunstwerk wiederzufinden ist. Also sie ist, ihre Mutter hat Tapisserien restauriert. Es gibt eine Geschichte von ihr, dass sie schon als Kind angefangen hat, aus Baguette kleine Krümelskulpturen zu machen. Also schon als Kind, wenn ihr das zu viel wurde am Esstisch, hat sie schon angefangen, mit Brot rumzukneten. Und ich habe das Gefühl, das merkt man eigentlich bis zu ihren letzten Skulpturen, dass da immer irgendwas, dass sehr viel Materialästhetik dabei ist, sehr viel Handgemachtes. Ich glaube, genauer sollten wir über sie sprechen, wenn wir über die einzelnen Zellen reden, oder? Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Oder habe ich irgendwas vergessen?
Interessant, dass du die Maman erwähnt hast. Das war tatsächlich das erste Mal, als mir Louise Bourgeois begegnet ist.
Ja, auch.
Das war im Tate Modern 2004 in London. Da war diese, also die Originalskulptur wurde wohl auch im Tate Modern, also als Kommission, also in einem Rahmen einer Reihe von Werken, die fürs Tate Modern entstehen sollten, auch von ihr konzipiert. Und ich stand dort in dieser Turbinenhalle, in diesem ehemaligen Kraftwerk. War die größte Skulptur, die mir jemals untergekommen ist. Also sie ist 10 Meter hoch und hat ähnlichen Durchmesser. Und ich bin ja leicht arachnophob. Und jetzt erstmal hat es mich jetzt wirklich so beeindruckt. Aber je mehr man es betrachtet hat, desto beeindruckter war ich eigentlich von dem Werk. Und dann so ist sie mir auch immer dann irgendwie wieder begegnet mit dieser Symbolik, die du erwähnt hast.
Ging mir genauso. Also ja. die in Hamburg stand sie halt mal leihweise, also die Hamburger Kunsthalle, die steht quasi, also wenn du mit der S-Bahn in Richtung Bahnhof fährst, dann steht die Kunsthalle links, dann kommt ein freier Platz und dann kommt die Galerie der Gegenwart. Und auf diesem freien Platz stand diese 10 Meter hohe Spinne und du fährst halt mit der S-Bahn dann vorbei und hast dieses, oh,
ja. Fuck. Ja, wobei, das habe ich jetzt tatsächlich heute noch nachgelesen. Also die Originalskulptur ist aus Edelstahl und dann gibt es noch 6 Bronzeabgüsse, die an verschiedenen Orten stehen. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, welche wo leihweise war. Also die Skulptur ist, also die verschiedenen Güsse sind schon in den diversesten Orten der Welt gewesen, also wenn man Wikipedia glauben darf.
Ja, da habe ich auch nachgeguckt, wo die mal rumstehen.
Genau. Ja. Um die Biografie vielleicht insoweit abzuschließen, die Mutter haben wir erwähnt, den Vater gab es auch, zudem hatte sie ein sehr schwieriges Verhältnis, auch da denke ich, werden wir bei dem einen oder anderen Werk dann noch drüber sprechen müssen vielleicht.
Und vielleicht generell, das sollte man vielleicht sagen, dass eben sie sich sehr viel mit Körper beschäftigt, mit Architektur, ich zitiere jetzt halt den wunderbaren Flyer vom Haus der Kunst, mit Gefühlen und Erinnerung, mit dem Bewusstsein und Unterbewusstsein, und dem Symbolischen und dem Wirklichen. Ich glaube, das fasst das auch sehr gut zusammen. Also man... Nee, ich will gar nichts wegnehmen.
Aber man sollte jetzt vielleicht auch noch sagen, weil du das mit der Mutter schon erwähnt hast, dass sie als Weberin gearbeitet hat. Ihr Vater, so wie ich es verstanden habe, dem gehörte also diese Tapisserien...
Fabrik,
oder zumindest hatten die ein Geschäft, wo diese verkauft wurden, das dem Vater gehört. Also der Vater hatte auch mit Tapisserien und Wandteppichen zu tun. Also
ja.
Nicht nur die Mutter. Das heißt, also das war die ganze Familie und das kommt später auch noch raus, dass genau. Ja, das Wohnhaus da eben auch in der Nähe von einer Fabrik war,
genau.
Die das hergestellt hat. Also so wie ich die Biografie verstanden habe, also waren beide Eltern da involviert.
Okay, ja. Ich hatte mir jetzt nur die Mutter gemerkt, aber.
Und ich glaube, das hören wir und sehen wir dann ja bald. Also da, deswegen manifestiert sich, glaube ich, die Symbolik unterschiedlich. Mhm. Das ist also tatsächlich betreffend, also so wie ich das verstehe, also doch diese Symbolik betrifft beide Eltern.
Okay.
Aber in unterschiedlicher Weise, können wir ja nachher noch ein bisschen, oder von mir aus gesehen, in unterschiedlicher Weise.
Ich überlege gerade, will einer von euch mal seinen Liebling vorstellen, oder?
Ich würde vielleicht generell mal was zu dem, also ich hatte irgendwie am Anfangs Schwierigkeiten mit dem Werk. Also ich fand es sehr, sehr schwierig, mich da reinzuarbeiten. In dem ersten, wenn man den ersten Raum betritt, fand ich, da konnte ich noch relativ gut folgen. Da war eine Skulptur, eine Treppe und Holzflöcke daneben und ein paar von ihren Gemälden. Das fand ich noch ganz einfach eigentlich nachzuvollziehen. Und dann der Hauptraum mit den Zellen.
Genau.
Fand ich sehr, sehr schwierig erstmal nachzuvollziehen, weil sie hat eine eigene Privatmythologie, wenn man so will, aufgebaut. Und da bin ich dann erst irgendwie 2-3 Räume später dann, als dann auch ihre Bilder näher thematisiert worden sind und ihre Skulpturen, hat es dann so langsam Klick gemacht. Und erst dann habe ich dann eigentlich auch die Zellen besser verstanden. Und dann hat sich dann das Werk so langsam für mich geöffnet. Also das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, weil ich fand, es ist kein besonders zugängliches Werk irgendwie.
Das stimmt, aber das, was du meinst mit der Sprache, genau so ging es mir auch. Ich kam nach 1,5 Stunden raus und hatte das Gefühl, ich spreche auf einmal eine fremde Sprache. Weil du eben am Anfang weiß man überhaupt nicht, was will sie jetzt von dir, was bedeuten diese Kugeln, was bedeutet die Wendeltreppe, was bedeuten die Klamotten, das Holz, die Türen. Aber es kommt halt immer wieder und irgendwann kapierst du es halt. Und wenn man das mal nebenbei sagen darf, auch die Texte vom Haus der Kunst sind ganz großartig, nicht zu lang, nicht zu kurz, sagen genau das, was du wissen willst. Fand ich sehr gut. Und ich bin wirklich rausgekommen und hatte das Gefühl, ich will nicht sagen, ich habe sie verstanden. Ich glaube, das geht gar nicht. Aber ich hatte das Gefühl, ich konnte ihr sehr nahe kommen. Ich bin ihr sehr nahe gekommen. Sie hat sich sehr nah an mich ran, umgekehrt. Sie hat mich sehr nah an sich rangelassen. Und das fand ich ein Privileg. Ich fand, das war ein Geschenk. Das war
genau.
ganz
also großartig. Das fand ich auch. Also ich dachte erst, um Himmels Willen, das sind ja auch wirklich zum Teil verstörende Werke, wenn man sie irgendwie an sich ranlässt. Und dann... aber auch sie lässt einen, also ja, man kann ihr wirklich nahe kommen und sie öffnet sich wahnsinnig stark.
Ja.
Und nicht in einem Sinn, dass sie sich irgendwie als Opfer darstellt, sondern irgendwie sie nutzt die Offenheit und auch ihre ganze Schwäche, um das zu kreieren, was wir dann da sehen. Und das ist wirklich, wirklich super.
Ja. Also, ein, zwei Bemerkungen vielleicht von meiner Seite dazu. Also, du hast gesagt, mit dieser Fremdsprache, das ist, du hast mich gerade an ein Zitat aus einem Essay erinnert von Jeanette Winterson, wo sie auch sagt, Understanding art is like learning a foreign language. Also, ja. Also Kunst zu verstehen ist wie eine Fremdsprache zu lernen diese Bildersprache zu sprechen. Und ich glaube, wie du auch sagst, in dieser Ausstellung kann man tatsächlich in diese fremde Sprache eintauchen und mit ein bisschen Auseinandersetzung eben damit, also auch wieder rauskommen und dann in der Zukunft, wenn man eben in anderen Museen ist, diese Sprache dann wieder, wenn einem Louise Bourgeois wieder begegnet, dann kann man auch wieder mit dieser Sprache, mit diesen Sprachkenntnissen ihre Werke lesen.
Genau.
Und das andere, was ich zu den Texten noch sagen wollte, auch vor allem, am Anfang war ich mir nicht sicher, ob ich das gut fand, aber im Nachhinein betrachtet finde ich sehr gut, und zwar in den Beschreibungstexten von den Werken kommt sie oft, die Künstlerin selber oft viel zu Wort. Also manchmal besteht der Text tatsächlich auch nur aus einem kompletten langen Zitat der Künstlerin, wo sie etwas sagt, was für dieses, also nicht notwendigerweise das Werk jetzt, also das spezifische Werk, aber etwas, was zu der Symbolik in diesem Werk sehr relevant ist.
Ja.
Also ein Zitat zu ihrer Kunst, da hat sie drüber geredet und dass sich dann, also dass dann mit diesem also Bezug zu dem Werk, zu dem das also zitiert wird, das Werk auch öffnet. Also am Anfang war ich mir nicht sicher, wenn ich jetzt die ganze Zeit so vorgeschrieben habe, aber gerade eben diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, in der sie auch drüber spricht, ja, das ist wie Beispielsätze, ja, in der Fremdsprache.
Ich fand auch, die Texte waren nicht so, wie soll ich sagen, von oben herab. Oder sie haben dich für komplett dumm erklärt. Also ich hatte nie das Gefühl, da sitzt jemand, der mir jetzt erklärt, wie Kunst geht. Oder wie man Louise Bourgeois lesen muss. Sondern da waren einfach zwischendurch auch Anmerkungen drin. Oder da wurden Namen fallen gelassen. Jetzt Sigmund Freud ist jetzt, glaube ich, ein schlechtes Beispiel. Aber irgendwie Duchamp oder einfach Begriffe aus der Kunst, und von denen, da wird schon erwartet, dass man damit was anfangen kann, und trotzdem kriegt man halt so eine kleine Hilfestellung für ihr Werk, und deswegen fand ich das eigentlich sehr angemessen. Was ich auch sehr spannend fand, war, dass da eine Kunstvermittlerin rumlief, die wild Leute angesprochen hat, vorhin, wenn sie eine Frage haben, ich bin hier, fragen sie mich einfach. Irgendwann wollte ich sie was fragen, da war sie gerade inmitten einer Traube von Menschen, aber das fand ich ein ziemlich schönes...
Du meinst
schönes
die Dame mit der wunderbaren Jacke, wo hinten dran stand, und dann da hinten drauf stand, Kunstauskunft.
Genau.
Jetzt habe ich das auch verstanden.
Ja. Aber ich fand, das war ein sehr schönes, niedrigschwelliges Angebot, und ich fand das super. Und da stand auch ständig irgendwelche Leute um sie rum, die sie einfach irgendwas gefragt haben, so, was bedeutet eigentlich diese Tür?
Mhm.
Apropos Tür.
Also man sollte zu der Ausstellung noch sagen, also die findet also im großen Ausstellungsbereich im Haus der Kunst statt, also die Leute, die mit vertraut sind, also in der großen, langen, länglichen, hohen Ausstellungshalle und in den Räumen, die sich drumherum schlängeln, also in insgesamt 12 Räumen, wobei einer so groß ist wie ungefähr 3 andere zusammen, der Hauptraum.
Ja.
Also es ist sehr eine also große und umfassende Ausstellung, aber es ist auch also schöner Ausstellungsraum, wo sich die Werke auch entfalten können.
Ich fand auch die Menge angemessen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, eben du kommst raus und hast das Gefühl, du hast einen Punkt machen können. Mhm. Du hast irgendwie jetzt alles mitgenommen, was ging.
Stimmt,
nicht zu viel, nicht zu wenig. Also ich fand es wirklich, um mal das Fazit schon vorwegzunehmen, ich fand es großartig. Vielleicht können wir jetzt endlich mal irgendein Werk beschreiben.
Genau, Entschuldigung, hab dich unterbrochen.
Nee, um Gottes Willen. Ich dachte, einer will, sonst nehme ich mein Lieblingswerk.
Ja, mach doch.
Super, keiner weiß es. Ich fand die siebte Zelle am tollsten, die Cell 7. Das war ein Käfig, also diese Zellen sind eben, wie gesagt, Räume in Räumen, also diese Raumbegrenzung ist eben entweder Draht oder Türen. In diesem Fall waren es Türen, teilweise mit Glasscheiben. Du konntest also durch diese Türen in den Raum reingucken, und es hatte auch eine Öffnung, also nochmal eine Tür quasi. Und in dieser Zelle hingen Kleidungsstücke von ihrer Mutter, ich glaube auch von ihr selber. Die hingen an Knochen, also an Tierknochen. Es gab wieder eine kleine Spinne, die unten in der Ecke gesessen hat, die Maman. Und es gab Nadeln und Faden, also so Fäden, die von einer Spindel zu den einzelnen Kleidungsstücken hinführten. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Doch, das Haus, genau. Das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, das übrigens auch sehr oft in der Ausstellung wieder vorkommt, teilweise aus rosa Marmor, teilweise einfach nachgebildet. Hier war es, glaube ich, einfach nur weiß. Also das Haus ihrer Kindheit ist auch da. Also die ganzen Versatzstücke, die wir sehr oft wiedererkennen, sind da eben die Spinne, natürlich eben die Zelle, das Außen, das Haus. Und eben diese Fäden, die natürlich auf die Tapisserie hinweisen, auf die Fäden, die ihre Mutter mit ihr verbindet. Ich fand an dem Werk so diese Kleidung so toll. Also weil Kleidung natürlich sofort den Menschen spürbar macht. Also ich fand, das war einfach das intimste Werk der ganzen Ausstellung, jeweils für mich. Weil ich das Gefühl habe, dass sie quasi vor mir steht, selbst wenn da nur ein Nachthemd oder eine Bluse von ihr hängt. Das waren auch, die kleinen Stücke sahen auch, die waren teilweise gebügelt, die hatten teilweise Schrankfalten, die waren ganz fein und fragil, das waren alles weiße Kleider, waren schon so leicht vergilbt. Das fand ich auch so spannend an der Ausstellung, diese Materialität. Also das, gerade das Holz der Türen, du hast die ganze Zeit diesen Holzgeruch in der Nase gehabt, wenn du nah dran warst.
Ja.
Und dann die Knochen, also gerade die Knochen, an der die Kleider hingen, also ich hatte sofort die Assoziation eben mit Haut und Knochen, weil eine Kleidung für mich halt eine zweite Haut ist. Ich weiß gar nicht genau, warum mich das so gerührt hat, aber ich habe da für diese Zelle habe ich wirklich am längsten gestanden, weil sich das für mich einfach sehr persönlich angefühlt hat. Jede Zelle hat sich persönlich angefühlt, aber die ganz besonders. Ich habe jetzt irgendwie keine Pointe, die ich machen will, aber die fand ich jetzt persönlich ganz, ganz großartig.
Dann gehe ich jetzt mal in die Zelle, die mir ist spontan ganz gut gefallen hat. Das war die Lady in Waiting, das Kammermädchen.
Das war mein zweiter Liebling.
Um die Zelle vielleicht ein bisschen zu beschreiben, jetzt schaue ich gerade, ob genau, hier gibt es ein Detailbild im Katalog. Und zwar, das ist also aus dunklem, also sehr dunkelbraunem Holz, quasi wie so eine Kammer, vielleicht wie so ein leichter Beistuhl. Ganz hinten, letzte Seite.
Das könnt ihr jetzt nicht sehen.
Ja. Und also da sitzt, es ist ein Stuhl mit Bezug aus Wandteppichen, aus Tapisserien, also aus Webereien, wieder mit einem floralen Muster. Und darauf sitzt wie eine Stoffpuppe, eine Frau, aus der eben also nicht nur so silberne Spinnenbeine wachsen, und auch dann eben wieder diese Fäden, also die einerseits die Fäden, die eine Spinne also spinnt, um ihr Netz, um ihre Verknüpfungen zu machen, aber auch die Fäden, die eben zu diesen Wandteppichen gehören. Und ich fand einfach diese Puppe mit dieser starken Symbolik in diesem in dieser Kammer und dann aber genau, wo das Licht auch so ausgeleuchtet ist, dass genau diese Puppe im Zentrum steht. Also diese einerseits diese Puppe, ist es jetzt ihre Mutter, die auf sie wartet, oder wartet sie selber als Mutter, sieht sie sich mit ihrer Mutter verschmolzen, weil die Mutter wird ja oft einfach als Spinne, also als separate Spinne dargestellt, in so einem, sei es jetzt in so einer Installation oft auch eine kleine Spinne, also eine Ecke, nenne ich mal, also auch in ganz großen Installationen, wo einfach viel los ist, und dann gehst du an irgendeine Ecke vorbei, da ist so eine kleine, irgendwie 20 Zentimeter hohe so Spinnenskulptur, und ist da hast du die Symbolik wieder reingenommen. Ich fand es also in dem Fall interessant, dass sie quasi diese Spinnensymbolik genommen hat und die Spinne nicht für sich selber hat stehen lassen, sondern mit dieser anderen Figur verbunden hat. Also oft, wie sie sich auf sich selber bezieht oder vielleicht auf eine andere Person, die mütterlich agiert, das weiß ich nicht. Also das ist mir aber auch aufgefallen, weil das eben ungewöhnlich war im Vergleich zum Rest oder zu den anderen
die war auf einmal so
Instanzen, klein, wo also die vorkommen.
Die anderen Zellen waren viel größer, glaube ich. Also die war relativ klein, da steht eben wirklich nur dieser Sessel drin. Aber darüber habe ich auch nachgedacht, ist sie das jetzt oder ist das ihre Mutter? Also ich fand es lustig, dass diese kleine Puppe, die in dem Sessel sitzt, das gleiche Muster hat. Also die ist aus dem gleichen Stoff gefertigt wie der Stuhl, in dem sie sitzt. Und deswegen dachte ich, das wäre vielleicht sie, die eben von zu Hause quasi jetzt selber zur Mutter wird. Sie ist ja Mutter gewesen im echten Leben, sie hat, glaube ich, 3 Kinder gehabt.
Also interessanterweise auch bevor ihre große Schaffensphase als Künstlerin beginnt, war sie schon dreifache Mutter.
Ja.
Also eigentlich beginnt ihre künstlerische Karriere also relativ spät.
Fand ich auch schwer beeindruckend. Also das ist mir in ihrer Biografie auch aufgefallen, dass sie da eigentlich schon, ich glaube, sie war Mitte der 40er Jahre, war sie schon Mutter, glaube ich.
Also ich habe es richtig verstanden, dreifache Mutter bereits.
Genau, also Ende 40er war sie.
Und dann fängt sie plötzlich an, also sehr intensiv, also in künstlerisches Schaffen an.
Genau, also ausgestellt wurde sie erstmals 49 und dann eben 82 das erste Mal im MoMA. Das war halt das erste Mal, dass MoMA eine Ausstellung einer Frau gewidmet hat. Ach ja, in dem wunderbaren Begleitkatalog steht eben auch, dass sie, als ihr Vater 51 starb, hat sie Depressionen bekommen. Das war genau, als ich vor meiner Lieblingszelle stand und mich gerade in diese Kleider da versank, stand so ein Typ neben mir, guckte nur kurz und meinte, ja, kein Wunder, als sie Depressionen hatte und ging weiter. Und ich so, Alter, das ist das, was du mitnimmst? Nee. Kunstscheiße. Ja, aber gut. Ansonsten habe ich keine Idioten in der Ausstellung gehabt.
Aber da keine von denen du weißt.
Ja, genau. Also, wer kommt auf die Idee, zu jemandem hinzugehen, der anscheinend völlig versunken in diesem Kunstwerk ist und sagt, kein Wunder, sind Depressionen. Geh weiter.
Aber Spacko. Das ist auch so ein bisschen so ein Verhalten, wie Leute, die sich vielleicht nicht so intensiv auseinandersetzen wollen, sich quasi ihre eigene Unkenntnis gegenüber dem Werk, also schönreden. Weil, ich meine, ich habe natürlich am Anfang, klar, ich habe ein bisschen was von Louis Bourgeois schon gesehen, aber ganz ehrlich, wenn ich in diese Einstellung reingehe, dann habe ich ja erstmal eh keine Ahnung. Ja?
Ich finde, es ist auch nicht
schlimm. Also außerhalb dieser Symbolik, dass ich wusste, Spinne ist für sie die Mutter. Mehr konnte ich auch jetzt gar nicht so sagen.
Und, ich finde es auch nicht schlimm, in der Ausstellung zu stehen und Quatsch zu reden. Ich wette, also um mal vorzugreifen auf Marc Lecky, ich wette, da haben wir alle drei und wenn da, was willst du denn von uns? Also da haben wir wahrscheinlich genauso gesprochen, aber ich fand einfach dieses, mich unaufgefordert anzuquatschen mit so einem Scheißsatz.
Ja, aber das ist eher, also er versucht sich, also offensichtlich kommt er nicht damit zurecht oder setzt sich damit nicht auseinander. Mhm. Das Einzige, was bei ihm hängen geblieben ist, die war depressiv und hat dann Kunst gemacht. Und das ist dann, um das zu verarbeiten. Und dann und so verarbeitet er halt mit dieser einen Information, versucht er jetzt die ganzen Werke zu verarbeiten. Und was ja da völlig ungenügend ist, vor allem, weil die Informationen ja wirklich an jedem Werk, an jedem Schild stehen, neue Informationen, mit denen er sich das erarbeiten kann. Und es war wirklich, wie du sagst, also niederschwellig, es war einfach, sagen wir mal, es gab genug Zugänge, also ich sag mal, im Erdgeschoss, ja. Mhm. Also Kunst ist ein Hochhaus, aber du musst halt am Erdgeschoss, musst du halt irgendwie reinkommen. Dann nach und nach findest du die Treppen und kommst nach oben. Und also ich finde, gerade diese Ausstellung hat also im Erdgeschoss mehr als genug Eingänge, dass man einen findet.
Das fand ich auch so toll. Also gerade weil, wenn man Louise Bourgeois, wenn man nur nach ihr googelt und Bilder von ihr sieht oder den Werken, dann steht man ja schon relativ hilflos davor. Ja. Weil das einfach so verschlüsselt ist. Und ich finde, das hat die Ausstellung wirklich ganz großartig hingekriegt. Einem wirklich diese Schwellenangst zu nehmen und einen so ein bisschen an die Hand zu nehmen, einen aber nicht für blöd zu erklären. Und man kommt wirklich einfach mit so viel wieder raus. Also ich fand's toll.
Ja, Florian, was war denn dein
liebstes Werk? Also mein liebstes Werk war wohl die Zelle 15 von Turner aus dem Jahr 2000.
Ja.
Das ist eine Hommage an William Turner. Und das ist auch in einer Zellenkonstruktion eigentlich, befindet sich ein sehr, sehr großer eigentlich Brunnen, der spiralförmig, also die sind zwei Wasserfontänen oben auf dem Brunnen drauf und das Wasser läuft dann spiralförmig nach unten. Und um den Brunnen herum angeordnet befinden sich Spiegel, also über dem Brunnen, neben dem Brunnen und hinter dem Brunnen. Und an der Seite links neben dem Brunnen, wenn man direkt davor steht, ist noch wie so eine Wand aus kleinen Gläschen mit, ich glaube, blau gefärbtem Wasser drin. Mhm. Und was ich ganz großartig daran fand an diesem Werk, war zum einen, also greift es wieder bekannte Elemente aus ihrem Werk auf, also dass man einfach verschiedene Perspektiven auf ein Geschehen, also auf die Zelle hat. Also man hat über die Spiegel kann man einmal den Brunnen von oben sehen, wo einem eine ganz andere Perspektive geboten wird. Wenn man den Brunnen von der Seite anschaut, hat es wieder eine ganz andere Wirkung auf einen. Und von hinten dasselbe und man konnte auch um das Werk rumlaufen, wie auch generell eigentlich alle ihre, was mich generell an ihren Zellen fasziniert hat, dass sie eigentlich immer dem Betrachter einen definierten Standpunkt vorgegeben hat, von dem man sich das Werk eigentlich dann erschließen konnte oder sollte und aber immer noch so mehrere kleine so Löcher und Fugen und Spalten oder Alternativblickwinkel, von denen man das Werk dann noch sonst betrachten konnte oder wo man dann andere betrachten konnte, wie sie das Kunstwerk betrachten. Mhm. Das war jetzt hier zum Teil auch so Was ich auch schön fand an dem Werk, dass es einfach irgendwie einen Bruch darstellt. Also mich faszinieren eigentlich immer, also wenn ein Künstler immer das Gleiche irgendwie macht, dann schaue ich mir immer ganz gern an, wo sind Brüche im Werk. Und bei ihr, finde ich, ist der Bruch darin, dass es eigentlich ein sehr, sehr positives und lebensbejahendes Stück ihres Werkes ist. Und das fand ich super.
Ja. Vielleicht noch eine Bemerkung, also wir vertrauen natürlich auf unsere Hörerschaft, aber William Turner ist bekannter englischer Landschaftsmaler, genau. Oder auch für Bilder von Seeschlachten ist er bekannt. Daher vielleicht auch die Verbindung zum Wasser übrigens in dem Fort Turner, in dem Werk Wasser ist ja sehr prominent und kommt aber auch wieder im Oeuvre von William Turner sehr stark vor.
Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, die beiden Wasser Ströme sozusagen, die sollen dann, glaube ich, für, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für Mann und Frau stehen.
Also die fangen oben getrennt an und verbinden sich.
Genau, und verbinden sich dann halt. Und
ja. Und zweitens, die Sache mit den Drehspiegeln fand ich voll geil. Und zwar also, und es war jetzt auch nicht das... Es war jetzt nicht das einzige Zelle, wo sie die einsetzt. Sie setzt die in mehreren Zellen wirklich ein. Und die sind dann, also oft sind es diese Zellen dann Gitterkäfige, wo die Drehspiegel quasi in das Gitter in so einem Rahmen eingelassen sind. Ja. Und meiner Meinung nach auch nicht in einem fixen Winkel stehen, sondern noch, also ich glaube von ihr möglicherweise vorgegeben, aber ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, so ich hatte immer so ein bisschen Lust zu sehen, ob man den Dreh, kann man den Blickwinkel noch verzerren oder verändern. Also vermutlich ist er natürlich vorgegeben, also oder vielleicht ist er auch fixiert, aber mich hätte es tatsächlich, also die Idee fasziniert, wenn man das halt noch hätte vielleicht verändern können oder wenn sie das, also ich habe mir den Gedanken gespielt, wenn sie das vorgesehen hätte, dass man halt auch dann bewusst sie auch sagen kann, okay, oder dass sie selber gesagt hat, nach 5 Jahren, dieser Blickwinkel ist nicht mehr mein Blickwinkel drauf oder ich verzerre das jetzt. Aber generell fand ich die Idee, also quasi den Betrachter sofort mehrere Perspektiven auch auf diese Werke an die Hand zu geben, fand ich sehr gut. Also es kommt in einer anderen Zelle noch sehr gut raus, die In and Out.
Was war das nochmal?
Mit diesem durchgestreckten Körper.
Ah ja.
Und zwar, da geht es darum, es geht um so, ich glaube, es ging um psychoanalytische und auch physiologische Arbeiten.
Dieses Phänomen, dass sich bei hysterischen
Anfällen, also der Körper
so eine Brücke bildet,
also auch in diese extreme Position einnimmt und extrem gestreckt ist. Und sie zeigt da so einen Männerkörper ohne Kopf, glaube ich, aus Marmor auf so einem Bett, umgeben von Glaskugeln und Glaskolben, also wie so einem Labor oder Experiment. Aber sie hat auch in diesen Käfig oben eingelassen, eben einen Spiegel, der in einem 45-Grad-Winkel steht, so dass man interessant, also auch diesen Körper von oben betrachten
kann. Genau.
Also man hat nicht nur diesen Seitenblick, in dem er eh steht, aber sie legt auch völlig Wert drauf, dass man, also dieses Phänomen auch aus dem anderen, also orthogonalen Blickwinkel sehen kann, also um das zu versuchen, also so wie sie es darstellt, auch also in der Ganzheit zu erfassen. Also sie sagt nicht so, hier, das ist ein beschränkter Blickwinkel, den gebe ich dir, den Rest zeige ich dir nicht, sondern sagt, nee, hier, ich will, dass du die gesamte Perspektive hast und dich damit im Ganzen auseinandersetzt, so wie sie sich offensichtlich auch im Ganzen damit auseinandersetzt.
Ich fand den Spiegel am besten in Red Room. Das war auch eine Zelle, die mit Türen umgeben war, also wo du eben nicht von überall reingucken konntest, wie bei den Drahtkäfigen. Und da war in dieser Zelle ein Bett, auf dem Gegenstände lagen, unter anderem Kissen, auf dem Je t'aime gestickt war. Und diese Schrift konntest du nur lesen, wenn du in den Spiegel geguckt hast. Also du hast durch irgendeine Tür reingeguckt und hast dann quasi so diesen Einfallswinkel, Ausfallswinkel gehabt, mit dem du dann allein nur durch den Spiegel überhaupt das Bett sehen konntest. Das fand ich ganz spannend.
Ja. Es ist, glaube ich, Zeit für den zweiten Wein.
Ah, hallo. Okay. Oh, ist noch ein bisschen Wasser. Okay. Mhm. Boah, ist auch so wie ein Kracher.
Der
ist
aber,
aber ein bisschen milder als der erste, finde ich. Nicht ganz so butterig.
Aber bissig vom Geruch her, bist du, oder?
What?
Mhm. Der andere.
Was hast du heute? Viel Ton, bissig.
Ja. stark alkoholisch. Also ich finde ihn alkoholischer als den ersten.
Ja, oh. Da ist ein bisschen Pfeffer hinten dran. Ich glaube, das ist meiner. Ich halte mich jetzt mal zurück. Ich sag mal nichts.
Also nicht so trocken wie der erste. So viel kann ich sagen.
Aber ich muss gestehen, ich habe meinen Lieblingswein mitgebracht und ich glaube, der ist das.
Also,
das wäre jetzt super peinlich, wenn es nicht wäre, aber gut.
Er ist dann doch runder, finde ich, im Gesamteindruck. Also vom Geschmack her finde ich ihn durchaus runder, als er es riecht. Also im Mund finde ich
ihn ganz, ist ganz weich angenehm.
Und angenehm. Genau, ja, er ist relativ weich und rund. Und auch im Abgang. Aber
der erste macht aber immer noch
vom Riechen her.
Echt vom Riechen her? Was hast du hier? Was passt dir da nicht?
Er ist so ein bisschen bissig.
Ja, doch, jetzt wo du es sagst. Damn it.
Wobei, also ist auch so, die beiden Weine haben eine sehr ähnliche Farbe, lustigerweise.
Ich ahne auch, dass es die gleiche Traube sein könnte. Ich finde, die schmecken relativ ähnlich.
Aber der erste war durchaus fruchtiger, würde ich sagen. Und der ist jetzt hier so runder ein bisschen.
Ja, runter ist ganz gut. Damn it, jetzt wo ich den ersten gerade im Mund hatte, kackt der zweite total ab. No! Okay. Das wird ein harter Abend.
Ja. So genau, Red Room, Red Wine.
Ja.
Ja.
Katschi. Ja, genau.
Es ist so, Red Room sind ja eigentlich zwei Zellen, die in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen. Also einmal Red Room, du sprachst gerade über Red Room Parents, also genau. mit dem Bett und dem Spiegel, über den sich das Bett dann erschließt. Und dann gab es eben auch noch Red Room Child. Das war... so wie ich es mir jetzt notiert habe, es war auch eine Zelle, glaube ich, auch aus Holz. Da waren aber sehr viele aus roten Marmor oder Steinen, also halt Skulpturen von Händen. Also sieht Louis Bourgeois nutzt oft also Körperteile einfach nur für sich, also die dann sind an einer gewissen Stelle dann abgehackt. Und das waren also oft quasi Erwachsenenhände, die also Kinderhände in ihren halten, also so eine gewisse Wärme oder Zuneigung geben. Ich habe auch notiert, dass da so Sanduhren standen und viel rotes Glas.
Ja, da war auch viele Fäden in Rot und in Blau.
Viele Fäden, also wieder wie so ein Nest, genau. Eine Geborgenheit. Wobei auch in dem Red Room Parents auf dem Bett so eine kleine Spielzeugeisenbahn stand, also die dann auch Bezug darauf nimmt, dass das Kind sehr wohl dort auch in dem elterlichen Raum, also so habe ich es interpretiert, im elterlichen Raum willkommen und präsent war. Mhm. Während wiederum in Red Room Child die Eltern durch die großen Hände, durch diese Verbindung, durch diesen Nestbau also präsent waren.
Die beiden waren jetzt nicht unbedingt meine Lieblingswerke.
Fand ich auch eher.
Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, dieses Rot hat mich irritiert.
Das ist schönes Rot.
Oh, bitte schneiden, bitte schneiden.
Es wird gepiepst.
Ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, das war, also egal. Eins, was ich noch ganz großartig fand, war Precious Liquids von 92. Das war eine riesige Holztonne quasi. Von der man bei zwei Seiten reingucken konnte. Nicht reingehen, sondern nur gucken. Da stand oben über der einen Tür...
Das ist eigentlich fast wie so ein Silo, oder?
Genau, Silo, ja. Genau. Über der einen Tür stand Art is a guarantee of sanity.
Das wollte ich eigentlich im Zusammenhang ansprechen mit dem Kommentar zu dem komischen Besucher, der dich angesprochen hat.
Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ja, also, weil ich fand gerade das Ding, das hatte so eine beruhigende Wirkung auf mich. Also ich fand viele Zellen, so sehr sie vielleicht teilweise verstörend waren oder dich erstmal im Unklaren gelassen haben, dich vielleicht irgendwie aufgewühlt haben oder du da standst mit dem, was soll das jetzt, was will das mir von mir? Das fand ich lustigerweise absolut beruhigend und ich habe mich total geborgen gefühlt, obwohl ich gar nicht in der Zelle gestanden habe, sondern nur von draußen reingeguckt habe. Also es ist wie gesagt ein Holzsilo, dann steht da ein Bett drin mit einem Eisenkopfteil und um dieses Bett rum stehen lauter, wie soll ich sagen, Stative, auf denen die üblichen Glaskugeln hängen in verschiedenen Größen.
Wobei es sind offene Glaskolben, also ja, in
genau. von unten offen in der Regel.
Von genau. unten und von oben offen. Okay. Von beiden Seiten offen, also fast so wie Lampenschirme. Mich mit meinem naturwissenschaftlichen Hintergrund erinnern mich diese Metallhalter oft also an Labore, an
ja, Chemiekolben so und so. Klar, genau.
Ja, aber in dem Fall hat es mich, also dadurch, dass es auf beiden Seiten offen war, mehr also auch an Lampen, also an Licht erinnert.
Ich musste ehrlich gesagt an Schröpfgläser denken, weil ich glaube, sie hat sogar
mal also zum Schröpfgläser genau, gemacht. Zum Teil waren, waren Schröpfgläser. Das waren Schröpfgläser, ne? Nee, also das waren jetzt keine Schröpfgläser, aber sie hatte auch Schröpfgläser irgendwo.
Aber irgendwie, also obwohl Schröpfglas ja jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht so besonders angenehm ist, aber ich fand es gleichzeitig, sah es aus, als würde, wenn man da im Bett liegen würde, wären es wie Traumblasen,
die aufsteigen. Genau, das waren meine also Gedanken, dass ich irgendwie dachte, das sind jetzt irgendwie die Träume, die im Schlaf dann, die man dann in die Welt entäußert irgendwie, oder die über einem schweben, so leicht irgendwie. Oder halt Gedanken, die man halt irgendwie hat, dann vielleicht so kurz vorm Einschlafen, und die man dann so noch loslässt. Also fand ich auch toll.
In dem Raum war gegenüber von dem Bett hing noch ein sehr großformatiger Mantel an der Wand, den ich aber nicht als bedrohlich empfunden habe, da steht irgendjemand in der Ecke, sondern eher wie so ein Beschützer. Und dann lagen noch mehrere Kugeln da und ein beleuchtetes Objekt. Und die Kugeln symbolisieren, glaube ich, bei ihr auch. Also es sind meistens zwei Kugeln nebeneinander, die auch gerne mal Mann und Frau oder das Männliche und das Weibliche symbolisieren. Und dieses beleuchtete Objekt hat auch ein ganz wunderschönes Licht gemacht in diesem Silo. Also es hört sich jetzt total beknackt an, also so ein Silo mit so einem Bett und einer Lampe drin. Aber das
beleuchtete Objekt hatte ich so ein bisschen empfunden, wie so auch, weil sie ja diese Spinnensymbolik hat, so ein bisschen eigentlich wie so ein Ei, so aus dem jetzt aus was bald entschlüpft und was Warmes, was Neues, was Lebendiges entschlüpft und dann eben in diese Geborgenheit hineinkommt.
Ja.
Hatte ich, das war so meine Interpretation, wie so ein Insektenei oder ein paar Spinnenei, wo jetzt dann das kleine Tier, das jetzt sich in diesem Nest, in diesem Silo entwickeln wird und geborgen sein wird, bald rausschlüpft. War so mein Gedanke. Was ich auf den ersten Blick ein bisschen fehlinterpretiert habe, war, ich habe zuerst diesen Mantel, der von der Seite gesehen, weil es gab ja nur so zwei Blickpunkte in dieses Silo rein, und den ersten sah man ihn nur so von der Seite, und ich habe den für einen weiteren von diesen Kokons gehalten. Sie hat oft aus schwarzem Stoff so in ihren Installationen, gerade in so frühen Zellen, in Anführungszeichen, so schwarze Kokons hängen, also eins auch, eins hieß auch ganz klar Articulated Layer, also wirklich das so wie ein Nest. Das waren so große, hohe Holzwände, ich würde sagen so 3 Meter hoch, die Paneele, in weiß innen ausgemalt. Und da hingen überall eigentlich nur so wirklich so schwarze Stoff, längliche Stoffobjekte, die durch die Nestsymbolik eigentlich wie so Insektenkonkurs, wo sich diese eingesponnen oder schlüpft jetzt gerade rausgegangen. Und dann, als ich diesen Mantel gesehen habe, habe ich erst gedacht, naja, wieder so ein Konkurs wieder vorne. Und dann ist man rumgegangen und gesehen, oh, nee, ist gar nicht. Das ist ja ein Mantel, ist ja ein Kleidungsstück. Also es hat eine ganz andere Symbolik. Aber ich meine, möglicherweise spielt sie auch damit, dass du von einem einen Einsichtspunkt in dieses Werk rein nur diese Seitenansicht siehst und das mit diesem, also mit diesen anderen Dingen, die also lang und schmal sind, assoziierst.
Bestimmt. Also ich nehme ja, ich gehe davon aus, dass die Blickwachsen gewollt sind und
Und also ich hätte jetzt noch eine zweite Bemerkung, gerade auch zu dem Satz, Art is the guarantee of sanity. Der kommt nämlich in einem früheren Werk schon vor.
Der kommt mindestens zweimal vor.
Ja, also zum ersten Mal ist mir aufgefallen, und jetzt weiß ich halt nicht, also es stand in der Gruppierung Zelle 1 bis 6 und ich habe nicht ganz überblickt, welche jetzt welche ist. Stimmt, also es ist eine von den Zellen 1 bis 6. Es ist die, da gibt es ein Bett, das sieht so ein bisschen aus so klein, wie so, vielleicht so Gefängnispritsche, und da sind dann mehrere Stoffstücke, Decken oder so drauf, und auf dem einen steht wirklich, auf dem Bettlaken steht, I need my memories, they are my documents.
Ja, den habe ich mir auch notiert. Großartiger Satz.
Ja. Und dann gibt es eben noch zwei so Überwurfdecken, auf einem steht drauf, Pain is the ransom of formalism, und eben Art is the guarantee of sanity. Und da ist mir der Satz zum ersten Mal unterkommen, dachte mir auch, toller Satz.
Ja.
Und dann eben auch also mit der Decke, also mit also so wie eine Decke, mit der ich mich dann zudecken kann. Also ich brauche, und dann aber auch ist auch ein bisschen Schlüssel eben, dieses I need my memories, they are my documents. Mhm. Und genauso fängt sie dann an mit der Symbolik, ihre Erinnerungen immer wieder.
Die Decke, in der man sich zum Schutz einwickelt, das hat so was von Boys irgendwie. So.
Stimmt,
ja. So eine Filzdecke. Aber ich habe mich eigentlich an dem Satz, Art is the guarantee of sanity, habe ich mich zunächst mal gestoßen irgendwie, weil ich mir dachte, also in der Absolutheit, ob das zutrifft, weiß ich nicht.
Ja, aber für sie selber.
Genau, eben, genau. Ja. Richtig, aber sie sagt ja nicht, Art is the guarantee of my sanity, sondern sie stellt es ja in einen absoluten Kontext. Und ich meine, für sie trifft es natürlich zu, keine Frage.
Aber ich habe das, also weil die Werke ja so stark biografisch sind, oder immer Memories, immer Documents, auch selbst dokumentarisch sind.
Meint es natürlich
schon bezogen. Fand ich jetzt also nicht, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie mir jetzt damit was vorschreiben will, sondern dass sie ganz klar, dass es ganz klar ihr Standpunkt ist. Und dass es ihr Angebot ist auch, also zu sagen, Art is the guarantee of sanity, und sagt, das ist jetzt mein Angebot an euch, was ich also geben kann oder was mir einen Halt gibt oder was mir die Aufarbeitung meiner Biografie in einer eben vernünftigen Weise oder
eigentlich ist ja
gesunden Weise ermöglicht.
Ja. Eigentlich ist ja auch jede Zelle so ein Angebot. Also für mich war halt wirklich dieses Gefühl, du kannst dir selber so eine Zelle bauen, du kannst um dich selber eine kleine Mauer aus Türen bauen oder aus Käfig oder aus Fäden oder was da geil was. Oder eben Decke, in du dich einwickelst. Mach irgendwas, schaff Kunst und also das ist dann deine Chance zur Gesundung.
Genau, also ich fand es eh toll, dass er da zum einen arbeitet sehr mit gefundenen Sachen, also gerade die, dass er aus mehreren Türen eine Zelle, ein Raum sozusagen schafft. Also dass er zum Teil mit gefundenen Sachen arbeitet, teilweise mit persönlichen Dingen, dass er da persönliche Dinge mit einbezieht, fand ich auch super. Und aber auch, das ist immer noch so ein, sie spielt auch gern mit Worten und Begriffen. Also zum Beispiel zum einen mal Zelle, ja, also klar, die Körperzelle, also aber auch natürlich die Zelle, in der man eingesperrt wird. Und häufig bezieht sich das ja auch, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht angesprochen, auf die, bezieht sie sich auf das Verhältnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Also ich hatte oft den Eindruck, dass sie eigentlich so ein bisschen in ihrer Vergangenheit gefangen ist und durch die Zellen versucht sie ihre Vergangenheit zu bewältigen und das so ein Stück weit loszulassen, um irgendwie selber halt, wie sie halt sagt, ihre Sanity wiederherzustellen oder ihre Sanity aufrechtzuerhalten.
Könnte man vielleicht sogar spekulieren, dass man sagt, sie versucht, also die Zelle, in der, also stellt sie ihre oder dokumentiert sie ihre Vergangenheit, setzt sich damit auseinander, und dadurch, dass es eine Zelle ist, die auch geschlossen werden kann, um die Vergangenheit dort zu lassen und dann in der Gegenwart zu leben.
Ja, das ist halt so eine zweischneidige Geschichte, würde ich sagen. Einerseits kannst du natürlich, grenzt sie das dadurch natürlich ab und schickt es sozusagen raus irgendwie und befreit sich davon. Andererseits sagt sie dann natürlich, also Zellen heißt ja schon, ein Organismus besteht aus mehreren Zellen und ihre Vergangenheit sind wie Zellen, die sie formen sozusagen. Und sie kommt da auch nicht davon weg.
Ist auch bemerkenswert, dass sie wirklich bis kurz vor ihrem Tod daran gearbeitet hat. Ich glaube, die letzte Zelle ist von 2008 oder sowas und sie ist 2011
oder 2010 gestorben. Da finde ich, müssen wir auch noch unbedingt drüber sprechen.
Das war also die mit dieser Wendeltreppe,
oder? Da gibt es sogar noch eine
Cell, The Last Climb, genau. 2008. Also ja. Die fand ich zum Beispiel sehr bemerkenswert. Die ist auch schön. Also es ist zwar so eine...
Sie wird zum Schluss ästhetischer, finde ich.
Genau,
also zum Schluss kriegt alles so eine gewisse Symmetrie und eben, also es ist nicht mehr so chaotisch und organisch wie die ersten Zellen, sondern eben so, das ist jetzt sehr ordentlich, sehr aufgeräumt, klarer.
Also auch so eine, also gerade Cell, The Last Climb aus 2008 ist so eine, unter anderem so eine Treppe, die ins, man weiß es nicht genau, wo sie hinführt, also vielleicht ins Nichts oder keine Ahnung. Also es hat auch schon so einen transzendenten Charakter vielleicht. Und dann wieder diese Glaskolben, die dann aufsteigen. Also das ist schon ein sehr, weiß ich nicht.
Also es ist zumindest, wir haben mal wieder so einen Drahtkäfig, dann haben wir da drinnen die Wendeltreppe, wir haben ganz viele blaue Glasobjekte, wir haben wieder die blauen Fäden, die das Innen mit dem Außen verbinden. Und eben diese Treppe, das stand, glaube ich, auch irgendwo dran, dass diese Spiralform eben auch diese Möglichkeit, entweder nach unten oder nach oben zu gehen, symbolisiert. Also du kannst quasi jetzt ganz doof in den Himmel oder in die Hölle. Das ist jetzt zu plakativ, aber genau wie bei dem Four Turner mit diesem Wasser, dass du eben das Wasser, das eine floss rechts rum, das andere floss links rum.
Also man sollte vielleicht noch hinzufügen, um das vielleicht noch ein ganz bisschen, dass sie bis zu ihrem Tod eigentlich gearbeitet hat, um das Ganze ein bisschen beeindruckender zu machen. Sie ist im Jahre 1911 geboren, im Jahre 2010 gestorben. Und es gab auch noch also druckgrafische Arbeiten, die ausgestellt wurden aus dem Jahr 2010. Also die hat mit also 98, 99 Jahren...
Ich glaube, sie wurde 98.
98 war sie noch schaffend, also künstlerisch schaffend. Also es ist so höchst beeindruckend. Und eben aber auch relevante Dinge schaffen. Nicht so, also manche ältere Künstler heutzutage, die irgendwie nur immer ihr...
Ich weiß, wenn du meinst,
ihr das also Zeit, die ihre Sachen wieder kauen und die vielleicht sich mal zur Ruhe setzen sollten.
Die haben
vielleicht
auch Husten.
Jetzt werden wir nie auf irgendwelche Medizinern eingeladen.
Ja.
Du kriegst jetzt nie einen Richter. Ja. Okay, Entschuldigung.
Gut. Ich widerrufe, ich
widerrufe. Ja. Aber wo du gerade bist, ich nehme jetzt mal den Anknüpfungspunkt mit der Wendeltreppe und gehe mal vielleicht auf den einen Raum ein, der in der Ausstellung so ein bisschen rausfällt. Und zwar den Raum Nummer 3, die Wunderkammer, wo quasi sehr viele Arbeiten aus ihrer ganzen Schaffensperiode von Ende der 40er bis zu ihrem Tod dargestellt werden, aber eben kleine Skulpturen, Zeichnungen und so weiter, um auch ihr anderes Œuvre zu zeigen. Natürlich ist der Fokus der Ausstellung, so wie sie kuriert ist, natürlich sind die Zellen, aber einfach der Raum gibt einem einfach den Überblick über ihr anderes Schaffen auch.
Ich fand den zu eng, zu chaotisch.
Ja, ja, also das war ein bisschen problematisch, weil sie es halt alles in diesen Raum wirklich reingequetscht hatten. Aber andererseits weiß ich auch gar nicht, wie sie es anders hätten bewältigen sollen, weil ich glaube, es hätte gestört oder es wäre kaum die Dinge wären nicht aufgefallen, wenn du sie irgendwie nur zwischen die Zellen getan hättest, wären sie leicht übersehen gewesen.
Ich hätte den weggelassen.
Wir sprechen jetzt vom zweiten Raum, oder?
Also Raum Nummer 3, also auf dem Plan Raum Nummer 3. Raum Nummer 2 ist der große Raum und Raum Nummer 3 ist der kleine links. Aber was ich da sagen wollte...
Da, wo es hinten zum Café rausgeht.
Genau. Ja, also Raum Nummer 3 fand ich super. Weil
jetzt wollte ich nur schnell mit der Wendeltreppe noch anknüpfen, worauf ich hinaus wollte. Und zwar, da gab es diese... dann kannst du auch gerne weiter darauf eingehen. Es gab nämlich diese eine Skulptur aus dem Jahr 1999, eine Metallskulptur, die heißt I Do... I Undo, I Redo.
Das waren echt drei.
Also es waren also drei Skulpturen, die aber im Zusammenhang standen. Und dann geht es wirklich darum, eins ist eben so eine offene Wendeltreppe, die auf so einer Terrasse endet. Und das ist die Skulptur I Do. Also ich arbeite mich nach oben und da waren oben lauter auch so Spiegel installiert. Also die offene ist vielleicht eine Art von Reflexion, wenn man da oben ist, in der man sich dann selber reflektiert hat. Dann gab es eben I Redo, war eben also quasi ein bisschen umgekehrt, also wie so ein Turm, an dem sich außen eine Treppe entlang schlängelt, aber wo vieles verschlossen ist, es ist I Undo,
genau.
Wo eben vieles verschlossen ist oder wo man das Gefühl gegeben, also wurde das, was man geschafft hat, irgendwie in dieser Form.
Es war so ein Raum,
wo also geschlossen
um
die ist
und Treppe offen mal rum, oder?
Ja, ja. Und I Redo, also ich mache es wieder, war eben also sehr, sehr ähnlich zu dieser Skulptur I Do, aber ein bisschen irgendwie ein größerer Schaft. Also schon leicht verändert. Also er sagt, es ist nicht der gleiche Prozess, aber ein ähnlicher Prozess. Und da ist die Wendeltreppe auch das Symbol dieses, glaube ich, dieses Vorankommens in der Auseinandersetzung bei ihr.
Also ich fand den Raum super, allein aus dem Grund, weil ich das der Moment war, wo ich dann über die Bilder, die sie gemalt hat, über die Skulpturen, die sie gemacht hat, erstmals dann richtig so einen Bezug zu den Zellen dann bekommen habe irgendwie. Also ich habe über ihre Bilder habe ich ihr restliches Werk eigentlich besser verstanden.
Es war so ein bisschen Vokabelheft quasi, irgendwie so ein Schlüssel vielleicht?
Ja, irgendwie vielleicht, ja.
Aber also deswegen fand ich es quasi schon zu viel, aber wunderbar, wenn es funktioniert hat.
Ich fand aber auch, also gerade das Wortspiel, das sie mit den Zellen macht, macht sie ja an anderer Stelle auch mit dem Femme Maison, also die Frau und das Haus.
Das
ja, die Frau und das, also Hausfrau. Ja.
Was? Und da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen.
Das war gleich bei den ersten drei
Bildern gestanden. Ich weiß, aber auf Hausfrau bin ich überhaupt nicht
drauf gekommen.
Ich habe mir den Text nicht durchgelesen.
Genau, es war bei den ersten Bildern war das. Und dann im Raum Nummer 3 waren da auch nochmal ein paar.
Ja, wo
dann,
toll. Ich finde irgendwie die Frau als irgendwie das der Ort, nachdem man, wo man zu Hause ist, wo man hinkommt.
Nein, aber sie sieht das, auch als Positives. Also, weil
ja,
bei deiner Auffassung, weil eigentlich, ich bin mir nicht sicher, ob das Wortspiel im Französischen funktioniert, das glaube ich nicht so.
Also tatsächlich ist es so, die ersten Werke Femme Maison, die tauchen auf, wirklich in den Jahren 1947, also wo sie sowohl nach ihrer Mutterschaft anfängt, wirklich intensiv künstlerisch zu arbeiten, und das sind mit die ersten Werke, die auftauchen. Und das sind oft die Symbole, also wo ein Teil des Frauenkörpers durch ein Haus, sei es ein Hochhaus, genau, oder ersetzt wird. Und offensichtlich in ihrer Lesart ist das Haus weiblich, weil es eben auch eine Geborgenheit, also auch, ich glaube, also es ist auch wieder diese Nestsymbolik. Das Haus, ja, also das heißt, die Assoziation Frau-Haus, Haus-Frau ist bei ihr ganz was Deutliches von, also positiv von Geborgenheit, von Kraft, die auch in diese Geborgenheit fließt, also für ihre Kinder, für sie selber, aus ihrer Mutter, und eben nicht als etwas, also Einschränkendes, sondern sie sieht das sehr wohl als etwas, also das Haus auch als etwas an, in dem die Frau also gestaltet und gestalten kann.
Da weiß ich jetzt gar nicht, so weit würde ich glaube gar nicht gehen, aber was ich gut fand, war einfach ihre weibliche Perspektive oder das Frausein oder die Frau als Künstlerin bringt sie irgendwie, und es wird an der Stelle, finde ich, mit dem Raum wird das irgendwie deutlich, bringt sie schon mit ein irgendwie, und auch, also ich konnte ab dem Raum dann auch ihre weibliche Perspektive irgendwie, fand ich, war dann deutlicher für mich sichtbar irgendwie.
Wobei sie sich selber nie explizit als feministische Künstlerin gesehen hat. Also sie ist durchaus in den 70ern dann quasi neu entdeckt worden vom Feminismus, von der feministischen, von der Bewegung. Aber sie hat selber nie explizit gesagt, sie sei feministische Künstlerin. Aber natürlich ist sowas wie eben die Mutter und Geborgenheit, die ganzen Körpersachen, das ambivalent männlich-weibliche, sind für mich natürlich schon weibliche Themen, klar.
Ja, weil sie artikuliert sie, also aus meiner Perspektive eben als sehr positive
Themen. Ja,
genau. Also sie sieht eben die weiblichen Themen nicht als Einschränkungen, sondern als eine Freiheit, also innerhalb der sie auch die Welt also gestalten kann oder die Welt kommentieren kann,
ja,
und auch was geben kann. Also daher auch eben, also etwas, was wir sehen ja, also ich mit meiner Angst vor Spinnen, aber ich sehe es immer, aber sie sagt auch ganz klar, das ist was Positives. Ich nehme das ist für mich, eine Spinne ist für mich ein Muttertier, ein Netz, sie schafft eine Struktur, sie schafft Verknüpfungen,
Mir geht das ähnlich, ja. Ich finde Spinnen auch eher unattraktiv zum Angucken, aber als ich dann die Maman gesehen habe, die eben auch hier über der Zelle steht quasi, über so einen Drahtkäfig, und da drinnen steht wieder ein Sessel.
In dem Fall heißt die Skulptur Spider.
Genau, in dem Fall heißt sie genau nicht Maman. Da habe ich auch zum ersten Mal gedacht, ich verstehe auf einmal, was sie mit Geborgenheit und Beschützen und Muttertier meint, weil das hat sich nicht wie diese schlimmen, ekligen 8 Beine angefühlt, sondern wirklich wie 8 Arme, die dich umfangen und
also das war der Part, der für mich am schwierigsten irgendwie nachzuvollziehen war, die Assoziation. Aber wenn sie die halt schafft, dann müssen wir das annehmen.
Ja, aber sie hat es auch gar nicht formuliert. Aber was ich an dieser Spider auch ein bisschen spannend fand an der Skulptur, waren auch, also da waren einige Details drin, also da waren dahin so Art, also Kokons wieder drin. Mhm. Aber dann ist mir aufgefallen, in dieser Skulptur, in diesem Käfig hängen ganz dünne Ketten, also wie Schmuckketten, die man nicht als halb dünne Halsketten trägt.
Mit
Medaillons, mit kleinen Anhängern, und dann in einem, wenn man ganz da rangeht, sieht man auch, da ist so ein bisschen aufgeklappt, da ist ein Schwarz-Weiß-Foto von der Frau drin. Ob das nicht tatsächlich ein Medaillon war, mit dem Foto ihrer Mutter oder vielleicht ihrer Großmutter, ich weiß es nicht. Offenbar ist das sehr Persönliches. An einem anderen hängt eine kleine Taschenuhr, eine kleine Uhr dran. Mhm. Weiß ich nicht, auch nicht, ob die möglicherweise aus einem Erbstück ist oder so. Ich hatte das Gefühl, gerade in dieser Zelle Spider, dass eben diese kleinen persönlichen Akzente drin waren, die ganz klar gesagt haben, das ist... Und die auch wie Fäden, also die kamen wie, quasi wie Fäden von der Spinne, die über dieser Zelle steht, kam hier so ein bisschen runter.
Ja,
also
kann sein. Mir sind wieder nur die Markknochen aufgefallen, die da so in den Gittern drin gesteckt haben. Ich weiß auch nicht, ich stehe auf diese Knochen. Ich mag diese Ästhetik so gerne. Es tut mir leid. Ja. Aber das war für mich halt auch so eine Verbindung von innen und außen, dieser hohle Knochen, wo halt eben das Knochenmark fehlt, und es ist quasi eine Verbindung von innen zu außen gewesen. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Flyer, wo diese Spinne drauf ist. Und wie gesagt, normalerweise hasse ich Spinnen anzugucken. Beim Dschungelduell muss ich mal weggucken, wenn diese Spinneninsert kommt. Aber
ich muss generell beim Dschungelcamp
mal weggucken. Nein, da müssen wir auch mal eine ganze Sendung drüber machen, die Kunst im Dschungelcamp. Aber wie gesagt, Spider ist, ich finde es großartig. Das ist die erste Spinne, bei der ich das Gefühl habe, die ist schön. Und die will nichts Böses von mir.
Vor allem, dass die Beine der Spinne, also dafür, dass es so eine riesige Skulptur ist, sind die Beine doch eher dünn eigentlich. Also
sehr filigran eigentlich.
Ja, genau.
Nicht so haarig und dick.
Sie sind schon fein gearbeitet.
Nee, also ist toll, es hat auch
irgendwie gruselig, ja, aber...
Ja.
Ja.
Weil Nummer 3?
Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wir müssen mal kurz offiziell Uhrencheck machen. Wie viel? 54 Minuten?
Ja.
Können wir noch ein bisschen über Luis reden, oder?
Ja, ja.
Gut, aber erstmal Wein Nummer 3.
Ja.
Okay, der ist heller, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Okay, schön, schön, schön.
Mhm.
Der hat ja noch mehr Pfeffer.
Der Frucht vom Geruch her, oder?
Den finde ich jetzt eher irgendwie anstrengender Nase. Mal gucken.
Ja, weiß ich nicht. Also, oh, so ganz oh, leicht ist er.
Wieso, also ich finde, der riecht nach Pfirsich. Wieso riecht Rotwein nach Pfirsich?
Ich hätte jetzt irgendwie so beerig. Irgendwie.
Ich bin schon wieder bei irgendwelchen Lacken.
Entschuldigung.
Ist auf jeden Fall leichter. Hm. Da ist Pfeffer drin. Das ist aber Hossa, ist da Pfeffer drin.
Hm? Mhm.
Echt? Ja. Ich brauch Käse.
Aber hat so doch ein bisschen Frucht irgendwie, oder?
Hat aber
also
was.
So im Abgang.
Ich finde, der ist...
Boah, das ist viel Pfeffer.
Ne?
Huh.
Der ist völlig anders als die ersten beiden, aber ich finde, der hat was.
Ja.
Ich weiß nur noch nicht, was.
Ich weiß jetzt auch noch nicht so richtig, was uns mitteilen.
Ja.
Ja.
Etwas spröde vielleicht, das Kind.
Aber vielleicht wächst er noch. Also ich habe Wein 2 zuletzt probiert. Der ist auch, war auch besser.
Muss ich auch nochmal durchprobieren. Wir bräuchten irgendwie so eine Pausenmusik, während wir saufen.
Aufpassen,
nicht
dass wir noch Tandem zahlen.
Ich probiere mich nochmal von hinten nach vorne. Luise, was haben wir noch? Spinne?
Ja.
Das hatte ich mir noch aufgeschrieben.
Ich habe mir zu vielen was aufgeschrieben. Also vielleicht ein Kunstwerk, was gar nicht so eine Zelle, glaube ich, war, sondern das ja eher eine Installation, The Destruction of the Father aus dem Jahre 1974.
Das fand ich ehrlich gesagt total doof.
Fand ich auch, ja. Nee, gut.
Ja, aber ich habe es jetzt nur erwähnt, weil es eben aus dem Rahmen fällt.
Ja,
das war so ein Raum, also der war so ein dunkler Raum mit rotem Licht beleuchtet, mit so Art Pilznubbeln oder abgeschliffenen Zähnen, wie man es nimmt.
Ja, ich habe so als so flache Steine.
Ja, also da war so ein Tisch in der Mitte und das waren so diffuse Möglichkeiten, könnten Fleisch oder Knochenstücke gewesen sein. Auf jeden Fall, also irgendwie als ob irgendwas zermalmt oder vertilgt wird, also was ja aber auch im Titel das...
Das habe ich nämlich überhaupt nicht gesehen. Also laut Text ist es ja wirklich, dass sie und die Mutter ihren Vater quasi kannibalisch verspeisen. Und das habe ich überhaupt nicht gesehen. Für mich war das ein roter Raum mit Puscheln drin.
Tatsächlich hatte ich das Gefühl,
dass das so kugelartig angeordnete Gegenstände oben und unten.
Ja, also
das war die einzige Erklärung, wo ich dachte, what?
Erst habe ich gedacht, das sind so Pilze, wie so eine Höhle, Pilze, die im Dunkeln wachsen. Und dann habe ich mir gedacht, das könnten vielleicht auch Zähne sein, die sich jetzt irgendwann umschließen und dann anfangen zu zermalmen. Egal.
Aber der Gegenstein, der zermalmt werden soll, hätte dann gefehlt.
Ich persönlich fand das jetzt tatsächlich also auch nicht wirklich gut. Ich wollte es nur erwähnen, weil es halt im Vergleich zu den restlichen großen Werken komplett aus dem Rahmen fällt.
Ja.
Weil es aber auch aus einer anderen Schaffensperiode. Weil im Jahr, also
ja,
die Zellen tauchen ja zuerst, meines Wissens nach, Anfang der 90er Jahre auf. Also zum ersten Mal konkret für sich diese Zellenidee formuliert. Obwohl sie teilweise vorher eben auch schon also eben so Arbeiten macht, die dem Konzept vorgreifen.
Mhm.
Deswegen wollte ich das erwähnen als Zwischenschritt oder wie man es auch mal sehen will. Also,
ich hatte noch die Zelle Nummer 18, fand ich noch toll. Portrait hieß die.
Da waren einige, die heißen alle Portrait.
Echt? Ich dachte, da war eine ganze Reihe, die Portrait hießen, aber ich dachte, die anderen hießen anders. Okay.
Ja, nee, die hatten andere Zahlen, aber die hießen ganz hinten in diesem länglichen Raum,
ja, genau.
Die hießen alle, also Zell Number 23 Portrait. Also es waren alles Porträtzellen.
Ja, aber ich habe jetzt die Zelle 18. So, bitte mal.
Dann erzähl mal.
Ja, genau.
Bitte sehr, bitte gerne.
Genau. Das war eine kleine Stoffpuppe, die man quasi nur den Oberkörper Und die hat mich sehr an der Madonna erinnert. Also sie hat auch diese klassischen alten Madonnenfarben. Also es war eine weibliche Figur mit wie so eine Frankenstein-Puppe mit so rosa Kopf. Das war eine Stoffpuppe mit einem blauen Mantel drüber. Oder genau umgekehrt. Nee, ich glaube, der Mantel war rosa und die Puppe war blau. Entschuldigung, ich weiß es wirklich nicht mehr.
Der Kopf war rosa.
Der Kopf war rosa,
der Kopf war rosa, blau. Ja.
Auf jeden Fall waren es eben diese zwei Farben. Und man sieht quasi nur ihren Oberkörper und darunter waren wieder so Eier. Also da waren dann wieder die Spinneneier zu sehen. Aber das, was ich an dieser Puppe so toll fand, war, sie hatte halt diesen demütig geneigten Kopf. Also sie hatte auch diese typische demütige Madonnenhaltung. Sie hatte diese typischen Farben. Und sie war gleichzeitig handwerklich so wundervoll. Also die Falten waren so exakt gelegt. Ich habe da ewig hingeguckt. Und der Kopf war eben so ein schöner Kontrast. Also die Falten waren wirklich so ganz klassisch wunderbar Renaissance-Falten, wo man sich ewig drin verlieren kann. Und der Kopf sah halt wirklich aus wie von Frankenstein. Er war halt ein zusammengeflicktes Püppchen. Und ich fand das einfach sehr, sehr
eigen. Du sagst, in der Renaissance und auch vorher schon im Mittelalter war ja tatsächlich blau traditionell die Farbe der Maria.
Ja, blau und rot
ist eben. Ja, genau, das ist klassische, also die klassische Anspielung. Ja. Wobei also diese ganzen Porträtzellen war es ja so, das waren alles so Patchwork-genähte Köpfe, mal in schwarz, also mal lebensgroße Köpfe, mal waren es also Dreierköpfe, mal war es wieder auch eine Zelle, glaube ich, Nummer 22 war wieder so eine Puppe, die so ein bisschen in sich zusammengesackt war, also in der Mitte.
Stimmt, ja, die war
auch so gefaltet über sich zusammengesackt, also irgendwie
die anderen kraftlos. Halt, die anderen fand ich halt nicht so stark. Also vielleicht
war es wirklich die ich wollte es eigentlich jetzt nur zur zusätzlichen, also zur zusätzlichen Einordnung, dass es ein ganzer Komplex von Zellen ist, wo sie eben sich mit diesen Porträts auseinandersetzt und Köpfen und immer dieselbe Technik benutzt, um diese Köpfe zusammenzunähen, also diese Patchwork-Technik, und das auch wirklich klar mit also deutlichen großen Nähten artikuliert. Und ich gebe dir völlig recht, also diese Zelle Nummer 18, auch die erste, die ich gesehen habe, und ich war nicht von vornherein also mit die Beste. Mhm. Es ist eben interessant, dass aber das, also offensichtlich, dass nach der Zelle 18, also bis hin eben zur Zelle so 24 oder 25, setzt sie diese Auseinandersetzung mit dem Konzept Porträt und Patchwork weiter fort.
Ja. Ich glaube, an den anderen bin ich nur noch vorbeigelaufen, weil ich die eine gesehen hatte und dachte, okay, reicht, Rest brauchst du nicht gucken. Entschuldigung. Die war halt so toll. Außerdem war ich immer noch aufgewühlt von dem Depressionen-Typ, weil die Madonna steht quasi direkt neben meiner Lieblingszelle mit den Kleidungsstücken, wo dieser Quatschnase rumgelabert hat. Ich nehme ihm das immer noch übel.
Liebe unbekannter Besucher, mäßigen Sie sich.
Ja, genau. Ich frage jetzt einfach mal aufs Band irgendwie, wollen wir zu Mark Leckie kommen? Oder?
Habt ihr noch was zu sagen? Beziehungsweise es gäbe natürlich noch also sehr viel zu sagen, aber ich denke, es ist so, dass sich die Ausstellung schlussendlich einfach auch nur durch einen Besuch wirklich entfalten kann. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass es ja eine Sprache gibt, aber die Auseinandersetzung muss wie immer bei der Kunst eigentlich vor Ort stattfinden. Ich würde sagen, wir haben grob eine gute Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte der Werke also besprochen oder erwähnt. Und also man muss sich sicherlich einfach 1,5 bis 2 Stunden im Haus der Kunst einfach Zeit nehmen, da reingehen und diese Auseinandersetzung führen. Und ich fange einfach mal mit meinem Fazit an. Diese Auseinandersetzung ist sowohl notwendig als auch sinnvoll und für mich persönlich höchst ergiebig und wenn auch teilweise eben verstörend oder irritierend, unterhaltsam, aber auch also einerseits in ihrer Ehrlichkeit, also mit der sie sich auch einfach offenlegt, aber auch also eben mit diesem subtilen also Humor, der ja doch ab und zu durchblitzt und auch die Konsequenz, also wirklich also bis ins hohe Alter das zu führen. Und also ich kann einen Besuch empfehlen. Es ist jetzt, wie gesagt, eine Ausstellung, die kann in ihrer Symbolik oder auch verstörend wirken, aber also ganz ehrlich, das muss man abkönnen.
Also Daumen hoch nehme ich an.
Ja.
Oh ja.
Also ich schließe mich da an. Es ist keine einfache Ausstellung, fand ich. Aber wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich darauf einlassen kann und nicht irgendwie alles einfach nur dasteht und auf Depressionen schiebt, dann wird man, glaube ich, auch belohnt. Also ich habe neue Einblicke erhalten, neue Perspektiven erhalten und das sowohl im wörtlichen, als auch im übertragenen Sinne, also durch die Spiegel und so weiter. Was Felix sagte, kam, glaube ich, jetzt bisher ein bisschen in der Besprechung zu kurz. Also es gibt auch doch durchaus immer so einen humorvollen Blick, trotz Düsternis, Finsternis und verstörenden Elementen war auch immer so ein bisschen Humor noch mit dabei, was ich auch schön fand. Ja, nehmt euch einfach die Zeit, wenn ihr dazukommt, und ich denke, es lohnt sich. Auch von mir einen Daumen hoch.
Ja, von mir gibt es den dritten Daumen hoch. Wurde im Prinzip schon alles gesagt. Das, was mir persönlich halt am besten gefallen hat, war eben die Intimität, diese Nähe, die man zu der Künstlerin aufbauen kann, und dass man eben wirklich nach wenigen Werken ein gewisses Vokabular in der Hand hat und danach einfach ja intuitiv durch diese Ausstellung gehen kann. Die aber, wie gesagt, das möchte ich auch nochmal sagen, durch die wirklich ganz tollen Texte ganz großartig ergänzt wird. Sehr schön. Achso, wie gesagt, läuft im Haus der Kunst noch bis 2. August. Dann, wir haben es uns diesmal ja einfach gemacht und waren einfach nochmal im Haus der Kunst und haben uns Mark Leckie angeguckt, der ein Stockwerk drüber stattfindet. Mark Leckie ist ein englischer Künstler, 1964 geboren. Ich möchte mal ein bisschen salopp ausdrücken, sein größter Hit war wahrscheinlich von 1999 eine Videoarbeit, Fiorucci Made Me Hardcore. Die ist auch zu sehen. Es gibt 4 Räume von ihm zu sehen, und sein Thema ist so ein bisschen, ich zitiere jetzt wieder das Haus der Kunst, die Erforschung digitaler Technologien und ihre Auswirkungen auf die Beziehung von Menschen, Dingen und Umwelt. Mark Leckie hat 2008 den Turner Prize bekommen und die Ausstellung läuft noch bis zum 31. Mai. Und ich bin sehr gespannt, was meine werten Mitstreiter zu dieser Ausstellung sagen. Freiwillige vor. Ich habe mir nichts notiert.
Nichts. Ja. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ich fand, sagen wir mal, ich habe mir als allererstes eben diese Videoarbeiten angeschaut. Einmal lief da in dem Raum My Album, ja. A Rough Demo Video, wo er irgendwie so eine quasi Biografie erfindet. Also es ist eine Arbeit, also die auch noch im Schaffen begriffen ist, von 2014, also bis jetzt bis 2015. Und quasi, das war wohl eine Videoarbeit wird, mit verschiedenen, also so Clips aus verschiedenen Zeiten. Und ein paar davon wurden halt gezeigt, damit rein. Fand ich irgendwie, ja, ich glaube schon, dass da dann irgendwie was Interessantes dabei rauskommt. Was ich ein bisschen komisch fand, war diese Video-SD-Gedick, die er auch hat in Fiorucci Made Me Hardcore, ist dieses quasi, dass er diese Videos, die er teilweise gefunden hat, teilweise selber dreht, nimmt und dann in so eine Infrarot-Nachtsichtoptik, also dieses Grüne, verwandelt. Also ob man das durch eine Nachtsicht...
Wobei ich das Fiorucci Made Me Hardcore kannte ich vorher und das ist nicht in diesem Grün. Ich weiß nicht, ob das an der Videoprojektion lag.
Okay.
Also es würde mich sehr wundern, aber eigentlich gehe ich beim Haus der Kunst davon aus, dass sie wissen, was sie tun. Aber
vielleicht, also
ich kenne das in einer anderen Farbigkeit.
Also vielleicht war das aber auch Absicht von ihm zu sagen, ich präsentiere das jetzt in dieser Farbe, also im Rahmen dieser Ausstellung. Er hat ja auch offensichtlich bei der Installation, also in dem Raum davor, auch mit Farben gearbeitet, indem er, also das waren, also gemischte Werke von Mitte der 90er bis 2013, so Transmission Towers, wo er Sounds abgespielt hat. Also es waren so
man muss sich jetzt Felix angehenden Gesichtsausdruck dazu
vorstellen. Nachdenklich. ich versuche das zu beschreiben, da waren teilweise einfach LED-Bildschirme, wo Filme, also so quasi verpixelte Filme oder Szenen projiziert wurden. Und das war alles ausgeleuchtet mit so quasi so alten Straßenlaternenlampen, aber so in Gelb. Ja, genau. Also ich glaube, es ist möglicherweise so, dass der Künstler bei dieser Ausstellung Räumen wohl irgendwie eine gewisse Farbe geben wollte.
Also ich bin jetzt gemein, aber das fand ich wirklich, das habe ich noch nie gesehen, das fand ich wirklich Kunst. So furchtbares Licht,
ja.
wo jeder richtig grau und tot und kaputt aussah, das habe ich so noch nie gesehen. Mhm. Das war wirklich bemerkenswert.
Aber sonst?
Aber sonst. Ich lasse jetzt mal Felix ausreden.
Ja, ganz, also ich meine, ich fand's, also er macht eben sehr viel Medienkunst und mit den diversesten Medien oder den diversesten Ansätzen, sei es jetzt mal irgendwie eine Dia-Projektion auf irgendwelche so Glasscheiben-Installationen oder so, oder irgendwo steht dann plötzlich ein Stativ im Raum mit einem Monitor, wo du irgendeinem Quecksilbertropfen zuschaust. Es wirkt teilweise, sehr zusammengewürfelt oder als ob er sehr sprunghaft ist in seinen Interessen.
Weiß ich gar nicht. Also es sind ja schon alles moderne Medien, mit denen er sich beschäftigt.
Ja,
also
aber das war das, die Themen, mit denen er sich auseinandersetzt, von, seien es jetzt irgendwelche urbanen Szenen, die er so quasi Fotos, also wie so eine Collagen-Animation zusammengeschnitten hat und mit Sound unterlegt hat, zu manchmal einfach gefilmten Szenen. Was mir mit am besten gefallen hat, war einfach die Tatsache, dass er eine riesige, aufblasbare Skulptur von Felix the Cat, von dieser bekannten alten Comicfigur, einfach in die Ecke getan hat. Und offensichtlich kann man die also auch zu einer vollen Größe aufblasen, aber die Deckenhöhen der Haus der Kunst im Obergeschoss hat es nicht hergegeben. Und da hing halt dieser Felix the Cat irgendwie so schlaff, irgendwie so fast besoffen oder irgendwie nach einem schlechten Drogentrip einfach an der Ecke und hat geguckt.
Wobei der fast rausgefallen ist, weil es eben wirklich eine anfassbare Skulptur war. Also ja. Das, was du vorher meintest, die Themen, mit der sich beschäftigt, dass du sprunghaft findest, fand ich nicht. Also ich fand, die waren sehr aktuell.
Nein, also nicht die, ich fand die, ich, also ich persönlich, ich fand die, also die nicht die Medien, also dass er sich mit allen möglichen Medien und digitalen, also Techniken auseinandersetzt, das ist die Konstante.
Nein, aber auch die Themen, fand ich. Das waren für mich alles moderne Dinge, mit denen er sich befasst. Da ist jetzt keine große Reflexion über den Kapitalismus seit dem 19. Jahrhundert oder keine Ahnung, sondern also so wie Fiorucci Made Me Hardcore, wo es eben wirklich um die Tanzkultur geht, dieses Ekstatische, was du auf der Tanzfläche erleben kannst, bis eben zu dem Benson & Hedges CLP, also das City Light Poster, was da in diesem gelben Raum stand. Also eben mit moderner Werbung, dann einfach diese digitalen Flecken, wo ich nicht mal irgendwas erkannt habe. Das waren einfach nur Pixelbilder, die vor sich hingeflackert haben.
Nee, da das war das eins war ja so ein bisschen so ein Mond mit Wolken vorbei. Ja, das andere war eine Konzertszene in der einen Ecke, also quasi Konzert.
Ja. Für mich war das erstmal beim schnellen Durchgucken einfach Pixelmassen. Und das, da muss ich einfach sofort an Computer denken, an digitale Blips, die irgendwie durch die Gegend funken. Das hat mir schon gereicht.
Das meine ich eben mit sprunghaft. Also dass halt die Dinge, die er dann mit den verschiedenen Medien gezeigt hat, die waren also tatsächlich all over the place.
Also, ja, also mein Problem mit Mark Leckie war, ich hatte ständig den Eindruck, er will unbedingt modern sein, aber nur Modernität, um der Modernität willen, das reicht irgendwie nicht. Also mir haben irgendwie die Inhalte gefehlt. Ich fand es zum Teil sogar irgendwie schon so, dass so der Inhalt so abwesend war, dass es total seelenlos irgendwie war. Also,
ja. Ich fand das ganz spannend. Also eben gerade das, was du meintest, so eben dieses, ich möchte mich an der Moderne abarbeiten, aber ich weiß gar nicht, wie und warum und wo ich überhaupt hin will. Ich glaube, das trifft die Ausstellung ganz gut.
Aber dann kommen wir vielleicht eben genau dahin, wo ich auch hin will, dass ich eben, er versucht sich mit ihr in ihrer Gesamtheit auseinanderzusetzen, aber es ist nicht so, also das vielleicht drückt das Gefühl des Sprunghaften jetzt ein bisschen besser aus.
Ja, okay, ja.
Und zwar nicht so, dass wie es jetzt einer von uns machen würde, sagen, okay, ich suche mir jetzt mal einen Zugang und verfolge den Zugang jetzt mal so lange, bis ich an eine Sackgasse komme und dann suche ich mir einen anderen Weg, sondern das meine ich mit ihm eher. Da einen Zugang, okay, dann kommt er ein bisschen weit und dann hüpft er irgendwie im selben Jahr ein anderes Medium, ein völlig anderes Ding rein und dann wieder rüber.
Ja.
Und das heißt also, ich gebe dir recht, er versucht die Moderne so in ihre Gesamtheit also zu erfassen, aber er springt eben, also zwischen den verschiedenen Themen.
Das stimmt.
Und nicht so, dass er sagt, er beschäftigt sich einfach jetzt 2 Jahre mit einem Themenkomplex, den er sagt, den möchte ich jetzt begreifen, an dem arbeite ich mich jetzt ab, sondern der hüpft hin und her.
Aber das finde ich nur das Problem. Also das war das, was wir gesehen haben, fand ich jetzt zum Beispiel handwerklich war das super gemacht alles eigentlich. Aber was will uns damit sagen? Was sind die Inhalte?
Ich glaube, das ist der Punkt. Das Ding ist einfach noch zu neu und zu frisch. Die Moderne ist einfach noch keine 50 Jahre her, sodass wir einen Rückblick auf diese Zeit haben. Also ich habe bei allen Werken das Gefühl gehabt, Ich weiß, dass du irgendwas von mir willst, aber ich kapiere es noch nicht. Vielleicht muss es erst noch 10 Jahre her sein.
Vielleicht
musst du einfach, also zum Beispiel diese, wir hatten ein Werk, das war einfach von Optik total schön. Das war ein Kühlschrank, der in einem Greenscreen stand.
Das finde ich
furchtbar. Ich fand das toll. Und auf einem Fernseher liefen dazu lauter digital animierte Bilder von zum Beispiel Kühlkreisläufen im Kühlschrank. Also lauter ausgedachtes Zeug. Und dann gab es noch einen Text, den Mark Lecky selber eingesprochen hat, sehr verzerrt, man konnte ihn leider überhaupt nicht verstehen, sondern musste dieses blöde Spruchband mitlesen, genau gegenüber von dem Fernseher mit den digitalen Bildern hing. Und das heißt, du konntest nie das Bild und den Text gleichzeitig
sehen, immer was bescheuert war. Kopf drehen.
Aber generell ging es eben darum, dass der Kühlschrank einen Monolog darüber hält, wie es ihm so als Kühlschrank geht.
Und was er so, die Lebenswirklichkeit eines Kühlschranks sozusagen.
Genau, es ist alles crisper und noch crisper.
Genau, aber das fand
und das fand ich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da ist irgendwas drin. Das ist also ganz simpel eben Maschinen, We Are the Robots. Aber mir fehlt jetzt noch die nächste Ebene. Mir fehlt jetzt das zweite Kunstwerk dazu. Mir fehlt noch ein drittes dazu.
Das sind sprunghaften Themen. Nee. Da fehlt, also er reißt irgendein Thema an und geht dann aber nicht weiter.
Nein, also okay, damit kann ich jetzt was anfangen. Ja, genau das.
Nein, aber also das fand ich von der Idee her, die Idee, sich dann zum einen mal den Kühlschrank sehen wir ja sozusagen doppelt, einmal als in einem Green Room sozusagen, wo dann halt irgendwie die Werbung gedreht wird und dann wiederum auf dem Fernsehschirm und dann im dritten sozusagen, wie er dann zu uns spricht über das LCD-Band dann auch, weil man die Stimme nicht versteht.
Ja.
Das fand ich von der Idee her super. Aber wie das dann umgesetzt wird und ob dann wirklich ein Kühlschrank sich ständig mit irgendwelchen Produkten auseinandersetzt, irgendein Fanboy von irgendwas, keine Ahnung. Ja?
Ich fand das großartig.
Nein, das war furchtbar. Ich nenne jetzt auch nicht den Hersteller, weil es alles nur um einen Hersteller ging, irgendwie einen koreanischen, der Unterhaltungselektronik und Kühlschränke und andere Sachen herstellt. Nein, das fand ich einfach zu viel, weil wenn ich ein Kühlschrank wäre, würde ich mir über andere Sachen Gedanken machen und nicht über eine Produktwelt.
Weiß ich nicht.
Ja. Aber nicht über
dein Sachen nachdenken.
Ja, vielleicht.
Ja?
Genau. Aber nicht über irgendwelche Marken und Produktwelt und über Werbung.
Aber darüber hat er ja auch nicht nachgedacht. Er hat ja nur über sich selber und seinen Kühlkreislauf und wie es ihm so geht und was passiert nach seinem Tod.
Auch ständig wieder Produkte eingeflasht irgendwie. Oder? Das war wie ein Werbefilm. Meiner Wahrnehmung nach war das wie ein einziger Werbefilm irgendwie.
Echt?
Ich wollte gerade eine Bemerkung machen.
Gibt es doch auch hier, wer war das? Du, Robot Stream of Electric Sheep oder so?
Du, Android Stream of Electric
Sheep. Ja, genau.
Philip K. Dick.
Genau.
Also die Novelle, aus der dann Blade Runner entstanden ist.
Genau, also das war von der Idee her ja ähnlich eigentlich und fand ich eigentlich gut. Aber wie das dann präsentiert war mit dem Kommerz, mit dem Holzhammer irgendwie, das fand ich einfach zu viel.
Das habe ich nur als Kommentar gesehen, nicht als große Anklage des Kommerzes wegen, aber keine Ahnung, kann man natürlich auch so sehen.
Nee, ich weiß es gar nicht,
was er will. Warum muss ich jetzt das blöde Logo so doll sehen?
Was ich jetzt noch gerade bemerken wollte, wo ich jetzt in die Begleitbroschüre reinschaue, ich sehe hier, die Bilder von den Filmen Fear Ultimate Made Me Hardcore und My Album Rough Demo Video, also die Standbilder, die hier im Katalog gezeigt werden, sind ganz normale bunte Bilder. Also entweder war es tatsächlich ein Problem mit dem Projektor, als wir das gesehen haben, oder in dem Fall, in dem Ausstellungskontext, eine bewusste Entscheidung des Künstlers, es jetzt irgendwie so zu präsentieren, weil übrigens auch der Raum, in dem die Videos gezeigt wurden, also sehr abgedunkelt war, aber hinten ganz subtil mit einem roten Licht, wurde mit einem roten Licht beleuchtet und möglicherweise wollte auf diesen Rot-Grün-Kontrast raus. Also
das Licht hat mich auch genervt. Da war ich auch so, Mann, ey, was ist das für
eine Drecksprojektion? Das war echt furchtbares Licht,
ja. Ja, aber jetzt, wo ich über dieses Rot-Grün nachdenke, kann ich mir vielleicht vorstellen, dass es möglicherweise eine bewusste Entscheidung der Darstellung gewesen ist. Also es ist schwierig. Also wie man vielleicht hört, sind wir alle so eine Mischung zwischen interessiert und ratlos. Also
ich fand ja, die Ausstellung hat es aber auch schwer gehabt, weil wir eben direkt, wir haben zwar nach Louis Bourgeois irgendwie noch einen Kaffee getrunken, aber ich finde, wenn man aus dieser unfassbar tiefen Gedankenwelt von Louis Bourgeois
beziehungsweise auch kohärenten,
und dann steht man vor diesen flackernden Videoscreens und einem quatschenden Kühlschrank und einer aufgeblasenen Felix-Puppe und denkt sich, ja, nee, ist klar, Alter. Das kackt da einfach ein bisschen ab.
Ja, tatsächlich schwierig zu sagen. Was ich ein bisschen komisch fand, also noch ein anderer Werkekomplex bei ihm war dieses Sound Systems, wo er so riesige einfach Boxentürme dargestellt hat.
Fand ich völlig belanglos.
Ich fand es ein bisschen komisch, weil es hieß dann, diese Sound Systems spielen irgendwelche Tonspuren von seinen Filmen ab und ich bin durch diesen Raum gegangen und ich habe nur aus einer
von diesen 5 Sound Systems nur aus einem Boxenturm was gehört. Hat jetzt irgendwie Pech, dass irgendwie 5 Minuten Pause waren von diesen Sound Systems?
Die haben das ziemlich random irgendwie
abgespielt. Ja, und deswegen weiß ich gar nicht. Also, das heißt, die konnten ihre Kunst gar nicht, also, oder ihren Anspruch gar nicht entfalten. Dass wenn diese Sound Systems einfach nur im Raum stehen und also die Töne, die ihnen vorgegeben sind oder die Sequenzen oder was weiß ich was, oder die, keine Ahnung, was sie abspielen sollen, wenn die nicht abspielen, da stehen die halt einfach nur im Raum rum und sind Boxentürme aus Holz.
Ja, und vor allem wurden die dauernd überlagert von dem Kühlschrank, der direkt nebenan gequatscht hat. Ja. Und dann von der anderen Seite kam auch noch was von den anderen Videoinstallationen.
Also eben, also deswegen hätte ich es eigentlich gar nicht gern gehabt, wenn ich irgendwie da reingegangen wäre in den Raum mit den Soundsystems und einfach mal irgendwie jetzt 5 Minuten einfach nur die Soundsystems laut irgendwas abspielen, dass die ihre Wucht entfalten können, weil die stellen ja eine gewisse Wucht dar.
Ja,
ich denke schon, dass sie auch dass da irgendwas entwickeln sollten. Aber also ich bin da rein und dann bin ich hinten rumgelaufen, in 2 Räumen dahinter, und dann kam ich zurück, dann war immer noch, aus dem einen kam so ein dumpfes Brummen nach dem Okay, aber aus dem anderen kam halt nichts und ich denke so, macht was.
Gut, auch mit dem Anspruch zwischen das wäre insofern schon wieder stimmig eigentlich, dass ein Widerspruch zwischen Anspruch anhand des äußeren Erscheinungsbildes und dann der Wirklichkeit, wie es halt fürs Ohr dann sozusagen ankommt, dass da eine Diskrepanz besteht, das finde ich sogar noch. Das passt sogar noch in den Zusammenhang eigentlich rein.
Ja, aber ich hatte das Gefühl, also, dass da Möglichkeiten da waren, die nicht irgendwie ausgelotet wurden. Vielleicht ist es auch, also wie die Anke sagt, vielleicht ist es schwierig, dass man aus einer wirklichen Ausstellung, die sich einem kohärent erschlossen hat, mit vielen Werken, wo man die Sprache eben lernen kommt, irgendwo reinkommt, wo es wirklich einfach quasi jemand versucht, irgendwie sich an allem abzuarbeiten, ohne aber irgendwie, also es gibt keine Hilfestellung. Oder es gibt keine...
Hilfestellung ist ein schönes Thema eigentlich, weil gerade die...
Weil Louis Bourgeois, auch in ihren eigenen Zitaten, gibt uns eben Hilfestellung, gibt uns Möglichkeiten zu sagen hier. Die sagt ganz klar, die Spinne bedeutet für mich dies, weil... So, das ist dann einfach zitiert. Das ist eine Hilfestellung für uns.
Ja, aber du musst ja nicht bei jedem Kunstwerk einen Anspruch haben, ich muss das jetzt verstehen.
Nein.
Deswegen fand ich Strecke halt reizvoll, weil er eben mich in irgendwas reinschmeißt.
Den Anspruch habe ich ja auch gar nicht, aber weißt du... Ich fand die Ausstellung tatsächlich auf eine gewisse Weise interessant und ich habe auch ja den Anspruch, das zu verstehen, aber es ist halt der Kontrast eben aus einer Ausstellung, die auch also inhaltlich schlüssig ist, weil das Oeuvre einfach also von der Künstlerin auch schlüssig ist, macht er den Kontrast. Also ich habe kein Problem mit der Hilflosigkeit, aber das heißt, ich sitze jetzt hier rum und schwadroniere und denke mir, was habe ich jetzt gut gefunden? Ich hab ja auch nicht so viele Notizen gemacht, weil ich gar nicht gewusst habe, was soll ich mir dazu jetzt überhaupt aufschreiben.
Aber ich muss gestehen, bei mir hat diese Ausstellung einfach nachgewirkt. Also ich kam gestern rein, habe es mir angeguckt, ich glaube auch nur eine halbe Stunde, bin rausgegangen und dachte, was für ein Quatsch. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht mit dem, vielleicht solltest du dir Fiorucci nochmal angucken und was hat dieser grüne Kühlschrank jetzt zu bedeuten und ich denke den ganzen Tag schon drüber nach und ich gucke sie mir nochmal an. Und das hat sie geschafft. Also sie hat dafür gesorgt,
ja,
dass ich also, länger aus Louis Bourgeois bin ich rausgegangen mit dem, da mache ich einen Haken drunter, das war großartig. Aus Marc Lecky bin ich rausgegangen mit dem, nee, da muss ich
ja, nochmal. Ja, aber Moment, das spricht doch aber eher für dich und nicht für Marc Lecky. Weil du willst in dem, was uns hier präsentiert, willst du was sehen, unabhängig davon, ob das da ist oder nicht. Das spricht eher für dich, finde ich, als für Marc Lecky. Weil ich fand zum Beispiel, was ich ihm ankreide, irgendwie, er setzt sich mit, oder er möchte sich mit Kommerz auseinandersetzen, aber es ist überhaupt kein Standpunkt sichtbar irgendwie. Also
das stimmt,
gerade zum Beispiel da das Werbe, den Werbe...
CLP.
Genau. CLP.
City Light Poster.
Okay, genau.
Das heißt wirklich so.
City Light Poster. Okay, gut. City Light Poster. Also, wo auf der, ich habe auch lange gebraucht, um zu sehen, auf der einen Seite ist halt eine Zigarettenwerbung und auf der anderen Seite irgendwie ein Bild oder eine Szene, die er irgendwie inszeniert hat. Dann aber auch gibt es dann, wieso eigentlich so Werbefilme für eine Snare Drum, also für ein Schlagzeugtrommel. Dann das mit dem Kühlschrank, der dann auch noch für andere Unterhaltungselektronik Werbung macht. Das ist alles, was will er uns damit sagen? Also, ich verstehe den Bezug zur wahren Welt sozusagen, der wird mir überhaupt nicht klar.
Ja.
Und das finde ich eher, dass es für dich spricht, weil du natürlich aus dem Ganzen, der jetzt für dich jetzt keinen Sinn gemacht hat, irgendwie einen Zusammenhang schaffen willst, spricht eher für den Betrachter als für den Künstler. Irgendwie.
Also ich glaube, in zehn Jahren werden wir auf diese Ausstellung zurückblicken und sagen, Mensch, toll, dass wir das gesehen haben.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das eigentlich...
Ich wollte auch nur mal sagen, ich habe das Gefühl, ich komme jetzt ein bisschen schlecht weg. Ich habe es tatsächlich... Ich habe es tatsächlich mit Interesse auch angeschaut, aber ich erwarte ja auch von der Ausstellung, die Hilfe stellen. Ich erwarte ja auch, dass ich von der Ausstellung also überwältigt oder irgendwie aus meiner Komfortzone rausgenommen werde. Und das hat also Mark Lecky auf jeden Fall geschafft. Ich habe nur tatsächlich im Kontext von gestern nach also anderthalb Stunden grob Auseinandersetzung mit Louise Bourgeois und einer gemütlichen Kaffeepause. Ich habe tatsächlich, also wie gesagt, innerhalb dieser verschiedenen Themen An- und Abrisse habe ich halt irgendwie für mich persönlich, also das ist einfach keinen Punkt gefunden, wo ich sage, okay, da greife ich mich jetzt an oder da hake ich jetzt ein oder das ist jetzt mein Zugang. Und das ist wahrscheinlich auch was dich beschäftigt, dass du dir denkst so, keine Ahnung, ich hatte keinen Zugang gefunden, vielleicht muss ich nochmal hin, vielleicht habe ich nur nicht irgendwie hart genug gesucht oder so. Und ich, wie gesagt, also ich erwarte von der Ausstellung auch keine Hilfestellung. Mhm. Manchmal wird man einfach umgeschmissen und steht später erst wieder auf und orientiert sich. Aber tatsächlich bin ich eben auch aus der Ausstellung rausgekommen und dachte mir, war das jetzt cool? Also gewisse Dinge fand ich schon irgendwie cool, aber keine Ahnung. Mhm. Also
Mach doch gleich mal ein Fazit draus.
Ja, ich bin da irgendwie so ein bisschen... das ist jetzt schwierig. Also ich würde jetzt mich schwer tun, die Ausstellung zu empfehlen, weil ich dir eben auch also ambivalent oder halt irgendwie ohne echten Standpunkt gegenüberstehe. Deswegen sage ich mal halt, also Mittel Daumen ist Daumen runter. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich selber für mich nochmal vielleicht eine Auseinandersetzung mit der Kunst von Mark Lecky also führe. Ja.
Also ich finde, Felix Ausführungen passen wahrscheinlich ganz gut, weil er so ein bisschen indifferent dem gegenübersteht, weil Mark Lecky vielleicht selber keinen Standpunkt hat irgendwie. Mhm. Und das, was Anke gerade sagte, nochmal in mein Fazit einzubauen, ich bin mir nicht sicher, ob wir da in 10 Jahren denken, irgendwie da zurückblicken und sagen irgendwie, boah, das war aber... Also ist jetzt ist dann in 10 Jahren betrachtet super oder Wahnsinn oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber ich finde, manche Sachen fand ich heute schon, haben heute schon gewirkt wie aus der Zeit herausgefallen, weil er irgendwie modern sein will, irgendwie, ohne irgendwie wirklich was zu transportieren. Aber schwierig, das in den Zeiten, in 10 Jahren zu sehen. Mhm. Ich fand eigentlich, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir über den Titel der Ausstellung schon gesprochen haben, ich fand, dass die Ausstellung heißt ja Als Ob, As If. Und das fand ich eigentlich schon wieder ganz treffend, weil er tut so, als ob.
Ja. Oder also als wäre. Im Englischen beginnt man ja auch Sätze mit so ein bisschen so, as if, so, ja, und dann mit so einem Augenrollen, ja, ist schon klar.
Ja, genau.
Und vielleicht ist ja auch sein künstlerisches also Statement oder sein Sinnspruch so, als ob es was zu verstehen geht oder als ob unsere moderne Welt was hergeben würde. Nee, kann ja auch sein.
Und
ja.
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich war teilweise in der Ausstellung und ich wollte ihn wirklich mögen, den Lecky. Mm. Aber irgendwie geht's nicht.
Was sagt dein Daumen?
Der Daumen sagt, also sagen wir es mal so, wenn wir eh schon bei Louise Bourgeois sind, dann kann man den auch noch mitnehmen, aber ich glaube, ich würde ihn nicht.
Ja, weil das ist dieselbe Eintrittskarte.
Das steht, der Schwabentipp sagt.
Ja.
Geht halt rein. Nee, also eher Daumen runter, würde ich sagen.
Von mir kriegt er einen Querdaumen. Also ich habe gestern, als ich rauskam, hatte ich ganz klar, ja, Daumen runter, mir alles wurscht. Aber wie gesagt, die gärt, die macht noch irgendwas. Da kommt noch was nach. Deswegen von mir gibt es einen Querdaumen und ich gucke es mir nochmal an.
Und jetzt machen wir okay, jetzt, also jetzt müssen wir aber Standpunkt beziehen. Wir sitzen hier vor 3 Weinen.
Ja, genau.
Ja. jetzt.
Also ich muss sagen, die Weine machen es mir halt auch schwierig.
Ja, wirklich. Also ich kann mich nicht zwischen 1 und 2 entscheiden. Ich glaube, ich lasse die einfach in der Reihenfolge stehen. 1, 2, 3.
Also ich finde auch 1 und 2 machen es uns ganz schwierig. Ja. 3 fällt da so ein bisschen raus, weil er irgendwie...
Also der hat auch was, aber
genau.
Der ist irgendwie so... Nee, das ist so ein bisschen der Mark Lecky-Wein. Der klingelt so ein bisschen
rum, aber ich weiß nicht, was er... Das ist ein wunderbares Beispiel. Danke. Nee, wirklich, ernsthaft. Das ist ein super Beispiel, weil der Wein... Er will irgendwas sein, aber ich weiß nicht was.
Ich auch nicht. Ja, genau.
Und das Problem von Wein Nummer 3 ist halt auch, dass er im Kontext zu Wein Nummer 2 und 3 betrachtet wird. Mhm. Weil ich glaube, Wein Nummer 3 wäre für sich betrachtet eigentlich auch ein ganz guter Wein.
Ich würde den auch mehr trinken,
aber... mit 2 und 3 zündet er noch nicht so richtig.
Okay, dann haben wir so 2 Louis Bourgeois Weine.
Ja. Also Red Wine 1 Child, genau. Red Wine 2 Parents. Ich bin jetzt auch, also tatsächlich unschlüssig, aber ich glaube, wir sind uns einig in der Tatsache, dass Nummer 3 auf Platz Nummer 3 gehört.
Ja, absolut.
Ich kann mich nicht zwischen 1 und 2
für mich entscheiden. Ist es auch so 1 und 2, also ganz klar, für mich ist Wein Nummer 2 die rundere Geschichte. Ja. Der ist im Gaumen ausbalancierter, schmiegt sich da so angenehm ein.
Ja.
Aber der erste ist irgendwie auf eine gewisse Weise also interessanter,
ja,
also unangenehmer, spannender. Ich sage jetzt einfach mal, ich entscheide mich heute für spannend, ich entscheide mich also für 1 auf 1, 2 auf 2 und 3 auf 3.
Ich bin auch für 1, 2, 3.
Also dann mache ich es andersrum. Also ich finde, bei mir ist 2 auf 1, weil es irgendwie im Gesamtkontext irgendwie besser passt.
Mhm.
Wein 1 ist also nur ganz, eigentlich gleichwertig, weil ich mich jetzt festlegen will, nur ganz knapp dahinter eigentlich.
Dann machen wir jetzt Wein 1 auf. Das ist ein Gsellmann, Quadrophenia, das ist ja schon mal ein Zahlfeld. Ein Heideboden, ach großartig. Ich wollte gesagt, ich liebe Heideboden, aber ich habe natürlich nicht rausgeschmeckt. Das ist ein 2011er, ist ein Cuvée aus Zweigel, Zornoran, Pinot Noir und Blaufränkisch. Und wer hat den mitgebracht von euch?
Den habe ich mitgebracht.
Natürlich.
Ganz ehrlich, es gibt einen kleinen Laden, Café, Weinbar in München am Elisabethplatz, Spackel. Und das hat eigentlich immer auch ganz nette österreichische Weine im Regal stehen und verkauft die auch.
Mhm.
Und ich stand da so drin und habe mir verschiedene angeguckt und habe auch tatsächlich 2 verschiedene mitgenommen. Aber bei dem fand ich es, also war so ein bisschen, ja, Marketingopfer. Ich fand aber geil, also so ein Cuvée aus 4 Tropfen einfach Quadrophenia zu nennen. Und es klang irgendwie interessant bei diesen 4 Trauben und dann habe ich den also 2011er genommen. Hat im Geschäft jetzt also 19,80 gekostet, war ein bisschen, also ich bin jetzt deswegen ein bisschen irritiert, weil ich vorhin im Internet nochmal geschaut habe, als ich den gekauft habe vor ein paar Wochen, gab es den noch nicht im Internet zu kaufen und den gibt es irgendwie seit Anfang März teilweise schon mal Online-Händlern und da wird er irgendwie für 10,50 Euro geführt. Also entweder haben die sich tatsächlich der Typ an der Kasse musste auch irgendwie seinen Chef anrufen, weil der nicht in der Preisliste stand. Also vielleicht hat er den auch gerade erst reinbekommen und haben sich dann irgendwie vertan im Preis. Also im Internet habe ich ihn für 10,50 Euro gefunden. Ich habe jetzt 19,80 gezahlt. Das könnte ein Versehen von Seiten des Geschäfts gewesen sein. Ich sag mal so, also Preiskategorie Internet, also 10,50 Euro dort zu vergleichen. Und weil man das ja auch immer hier dazu sagen muss, er hat 13% Alkohol.
Oh,
und der kommt aus dem Burgenland von der Weingut Siegfried Sellmann. Da muss man ein bisschen vorsichtig übrigens sein, weil ich habe, also auch auf der Internetseite heißt es Wein, es gibt also im Burgenland mehrere Winzerfamilien mit dem Namen Sellmann. Es sind nicht alles dieselben Weingüter. Sie sind vermutlich alle miteinander verwandt, aber...
Aber den Quadrophenia gibt es wahrscheinlich nicht so oft.
Genau, den gibt es eben. Und wir werden den auch dann im Blogbeitrag dementsprechend verlinken, dass man da auch zum richtigen Weingut kommt.
Na gut. Wein 2 ist meiner. Ich hatte mich ja, ich glaube, ich hatte es vorhin gesagt, ich hatte mich ein bisschen gesträubt, bringe ich jetzt meinen Lieblingswein mit oder nicht, nachher kenne ich ihn nicht und ich bin der Loser. Das ist ein Kolbenz, ein Blaufränkisch, auch aus dem Burgenland, 2009. Gleich mal nachgucken, 14%. Es ist mein absoluter Lieblingsösterreicher Wein und wenn er nicht 19 Euro die Flasche kosten würde, würde ich ihn dauernd trinken. Aber ich mag den wahnsinnig gerne und er scheint ja auch am Tisch gut angekommen zu sein. Rund ist genau das Urteil, was ich hören wollte. Und freut mich, dass er euch geschmeckt hat. Dann war Flo jetzt den dritten.
Ja, genau. Das ist mein Wein. Der dritte. Himmelsstiege, Domäne Wachau, ist ein blauer Zweigelt. Und,
der Zweigelt, natürlich, der hat immer so viel Pfeffer. Ja. Ah, nicht erkannt.
Also, ja, und ich hatte mich im Vorfeld, hatte ich mich irgendwie schlau gemacht, was bringe ich mit, hatte dann irgendwie noch Verwandte von mir gefragt, die da schon auf Weinreisen in Österreich waren, konnte dann die Weine, weil ich irgendwie es vertrödelt habe, nicht rechtzeitig im Internet bestellen und bin dann einfach ganz verzweifelt in den Laden getingelt, heute. Und fand eigentlich dann irgendwie, ja, auch wie Felix so ein bisschen Marketing, ob ich fand eigentlich den Spruch auf dem Etikett so schön morbiden österreichischen Humor irgendwie auf zweiten Blick, da steht von unten nach oben zu lesen, wer diesen Weingarten arbeitet, braucht die Hölle nicht zu fürchten, der hat freien Eintritt beim Petrus. Fand ich gut.
Wir sollten viel öfter österreichische Rotweine trinken.
Und hat 13% und kostet 8,50 €.
Also wie gesagt, also wenn man dann so Internetpreis, also sind grob zwei Preiskategorien, einmal so plus minus 10 € und einmal 20 €, wobei meiner auch beides abdeckt, weil ich die im Geschäft, also
wir googeln das mal.
Wir googeln, also wir verlinken das dann auch dementsprechend.
Selbstverständlich. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die restlichen Flaschen auch leer und bedanken uns sehr fürs Zuhören und hoffentlich bis demnächst. Tschüss.
Bis dann.
Anstoßen. Also, wir verkacken jetzt Schluss.